Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Und heute mal in einer etwas besonderen Konstellation, denn unser Steve spricht mal wieder über Labour. Und das dieses Mal allerdings nicht mit mir, sondern mit der lieben Jenny Günther vom Einmischen-Podcast. Und das heißt, diese beiden haben ein Gespräch aufgenommen über die aktuellsten Geschehnisse. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es ist so, dass in der Labour-Partei, und ihr wisst ja, Steve hat unermüdlich für Labour Wahlkampf gemacht im letzten Jahr und ist an die Haustüren gegangen und hat für Jeremy Corbyn Werbung gemacht und so weiter. Die Labour-Partei hat dann bei den Wahlen verloren und Jeremy Corbyn ist mittlerweile auch nicht mehr Vorsitzender der Labour-Partei. Allein das schon wäre es eigentlich wert gewesen, nochmal drüber zu sprechen. Jetzt ist allerdings noch zusätzlich obendrauf gekommen die sogenannten Labour-Leaks. Das heißt Leaks, also frei geflossene Daten über WhatsApp-Chat-Nachrichten von führenden Politikern und Politikerinnen bei Labour, die tatsächlich verhindern wollten, dass Jeremy Corbyn in der vorigen Wahl 2017 gewinnt, die den Skandal um den Antisemitismus nicht irgendwie begraben wollten. Wir haben darüber auch schon in vielen Folgen gesprochen, sondern die eben sogar noch versucht haben, diesen Skandal zu vergrößern, eben um Jeremy Corbyn abzusetzen. Das Ganze ist jetzt rausgekommen und hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt in der deutschen Medienlandschaft, eher weniger, was ja sowieso daran liegt, dass man Jeremy Corbyn auch eher kritisch gegenüberstand und für die meisten jetzt wahrscheinlich so innerparteilicher Streit gar nicht so wichtig ist, aber für uns natürlich, die ständig von Labour berichtet haben und auch gesagt haben, wie wichtig dieser Politikwechsel wäre, ist es schon ein ziemlicher Skandal und man muss auch sagen, das ist nur eine Vermutung oder Andeutung, dass wir uns natürlich auch vorstellen können, dass das auch in anderen Parteien wie in Deutschland auch genauso passieren kann, dass so innerparteiliche Konflikte auch Grund dafür sein können, linke Kandidaten zu verhindern oder sie bei ihrer Arbeit zu stören, wie auch immer. Es ist also keine große Überraschung und trotzdem ein heftiger politischer Skandal. Und Jenny spricht mit Steve in aller Ausführlichkeit darüber, wer war daran beteiligt, was bedeutet das und was hätte es bedeuten können, wenn genau diese innerparteilichen Gegner eben nicht so gegen Jeremy Corbyn gearbeitet hätten. Das alles in dieser Folge. Bei Jenny gibt es das natürlich auch. Also sie wird die Folge auch senden. Insofern ist das jetzt mal eine ganz nette Co-Produktion, könnte man sagen. Und wir bringen die Folge natürlich jetzt auch sehr gern, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, was ihr sehr gern könnt. Wir machen das alles ehrenamtlich und die Produktion läuft trotz Corona natürlich auch immer weiter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch mit ein paar Spenden an unseren Kosten beteiligen könntet, die ständig anfallen unter www.halb10.de/spenden. Oder ihr könnt natürlich auch gerne, wenn euch diese Folge zum Beispiel gefallen hat, sie teilen und liken. Das hilft uns immer sehr, wenn wir fleißig Abonnentinnen sammeln und die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda, das heißt hier, das ist ein guter linker Podcast, das hilft uns natürlich auch sehr, weil wir dadurch tatsächlich immer mehr Leute erreichen und ja, dafür machen wir das ja auch. Insofern viel Spaß bei dieser Folge. Steve redet sich vermutlich wieder in Rage und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Guten Abend, Steve. Schön, dass du wieder im Podcast bist.
Ja, Abend, hallo.
Oder beziehungsweise schön, dass wir uns wieder unterhalten können. Ist schon eine ganze Weile her. Was war denn das letzte Mal, als wir zusammengefunden haben? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
War das vielleicht in Berlin bei DL21? Ich weiß es nicht. Also längst vor der Unterhauswahl, vor der schrecklichen Unterhauswahl in Großbritannien.
Ja, aber wir hatten uns zwischendurch noch unterhalten, als 10 Labour-Abgeordnete ihre eigene liberale, unabhängige Fraktion gemacht haben mit Chaka
Umunu, ja. Yeah.
Genau.
Change UK. Genau. Chuck, es wurde wirklich nach ihm, die Initialen wurden nach ihm genannt und er war bald rüber zu den Liberaldemokraten dann gesprungen, weil er es gemerkt hat, da, er hatte damit null Chance. Aber naja, das ist eine andere Geschichte.
Aber so zur Mini-Geschichte davon, ist er denn noch im Parlament?
Nein, der wurde abgewählt. Oh, also das ist so ein Typ, der sah immer extrem gut aus, aber der war so auf, also wirklich so karrieremäßig. Und die haben das Problem natürlich bei den Liberaldemokraten. Gibt es eine demokratische Aufstellung von Kandidaten? Das waren Labour-Abgeordnete gar nicht gewöhnt. Das gibt's bei uns nicht. Da kommt ein bisschen das Wort von, du gehst da rein. Dann natürlich die ganzen Abgeordneten, also die wenigen von den Liberalen wollten ihre Sitze nicht hergeben. Die wenigen Sitze, wo die Liberalen tatsächlich noch gewinnen. Also Chaka Umunu hat dann Cities of Westminster in London, also so der Wahlbezirk mitten in London, bekommen, zugeteilt, hatte großkundig angekündigt, er würde da gewinnen und ist da im dritten Platz massiv gescheitert und jetzt ist wieder im Herz des Finanzzentrums im Londoner City unterwegs als Anwalt im Interesse des Kapitals, wie er eigentlich schon immer gewesen war.
Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er, ich weiß nicht, uns erhalten bleibt.
Naja,
er hätte ja jederzeit in die jetzige neue Labour-Partei zurückkehren können. Jetzt, wo sie sich wieder annähert in die Richtung, die ihm vielleicht ganz genehm ist.
Auf jeden Fall, also Giacomino war viel mehr, also der war wirklich so Ziehsohn von Tony Blair, ne? Progress, das waren wirklich die Liberale, also im politischen Sinne Strömung, also nichts mit Sozialismus, nicht mal sozialdemokratisch sozusagen unterwegs. Und die Keir Starmer ist eher, wie wir sagen, soft left zu bezeichnen, also nicht so, aber diese ganzen Leute haben auf Keir Starmer als Kandidat gesetzt, der jetzt gewonnen hat. Also die sehen jetzt ihr Wiederkommen damit und es sind tatsächlich schon einige davon jetzt Leute, die wirklich nur in der ganzen Corbyn-Zeit alles getan haben, um die Partei zu schädigen, sind jetzt im Schandenkabinett wieder unterwegs.
Ja, dazu kommen wir gleich. Oh wei, oh wei. Ja, aber generell ist ja, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, einiges passiert. Großbritannien hatte wieder eine Wahl. Weil ja. Theresa May ist abhanden gekommen. Es gibt einen neuen Premierminister, Boris Johnson, mit dem ganz coolen Haarschnitt. Ein bisschen wie Trump. Yeah. Und Gott sei Dank ist er wieder gesund geworden. Man wünscht ja auch ihm nichts Böses. Aber die Wahl 2019 lief für Labour jetzt nicht so gut.
Nein. Nee, also es ist einiges passiert zwischen 2017. Also da haben wir entgegen alle Prognosen richtig gut abgeschnitten, 40%. Und waren knapp hinter den Tories. Ein paar tausend mehr Stimmen hätte Labour tatsächlich eine Regierung in einer Koalition mit den schottischen Nationalisten schmieden können. Und wie es sich jetzt rausstellt, eigentlich 2017 waren Schlüsselpersonal, also Direktoren der Labour-Partei, waren unterwegs, um diesen Wahlsieg zu verhindern und haben dieses mit aktiv mit organisiert. Das ist natürlich für diejenigen von uns, die jahrelang mit Labour nicht so viel am Hut hatten, aber dann plötzlich, also ich habe so mehrere Wochen meine Zeit freigegeben, ich war in London unterwegs, habe so wirklich so 60 Stunden am Tag gearbeitet, es ist schon etwas frustrierend. Ja.
Ich weiß, wir arbeiten uns noch ein bisschen vor, weil
ja.
Zwischenzeitlich habt ihr nicht nur, also Labour hat nicht nur die Wahl doch schon ziemlich doll und deutlich verloren. Und ehemalige
also,
historische Wahlkreise an die Tories. Historische Wahlkreise an die Tories verloren. Genau. Das kannst du nicht wegdiskutieren.
Nein, das haben wir. Also wir haben diese, im Grunde, wir haben nur die Erststimme in Großbritannien. Und das waren alle Wahlkreise so sehr postindustriell, kann man sagen, wo früher Bergbau, Stahl und so weiter unterwegs war, diese ganze Schwerindustrien, die brachial dicht gemacht worden sind in den 80er Jahren, wo es kaum noch vernünftige Jobs gibt, also ne, strukturschwach, oft mehr ältere Menschen, weil die Jungen ziehen weg, da gibt's nichts für die, also das kennen wir auch in Deutschland. Und das waren die Gegenden, die mit breiter Mehrheit für den Brexit gestimmt haben, ne? Alle diese Botschaften, aber dann ist das Status quo gefährdet. So, gut. Und die haben alle für den Brexit gewählt und gestimmt und dann zwei Jahre später war es immer noch nicht da. Und das ist auf jeden Fall einer von den wesentlichen Gründen, warum Labour auch in 2019 verloren hat. Weil das waren immer so Stammländer, ne, der Labour-Bewegung, der Arbeiterbewegung. Nur die Arbeiter gibt's nicht mehr. Diese Schwerindustrie gibt's nicht mehr. Und für viele, das war das erste Mal in ihrem Leben, wo die das Gefühl hatten, so echte demokratische Beteiligung, weil er waren immer Labour-Abgeordnete da. Du konntest einen Esel aufstellen, wenn er so rote Sticker hatte, dann wird er gewählt als Abgeordneter. Und oft waren diese Parteien, lokale Parteien, völlig vom Filz und Korruption, also diese sehr starke, verkrustete bürokratische Strukturen, so vereinnahmt. Also die Chance als einfaches Mitglied sozusagen, dafür eine Überraschung zu sorgen, war minimal. Das kennen wir auch in Deutschland. Und da bei der direkten Abstimmung, ne, weil wir nur im Grunde die Erststimme hatten, hast du so viele Wahlbezirke, wo im Grunde ist es immer klar, wer gewinnt. Aber bei der Brexit-Abstimmung war das anders. Ne? Alle haben gesagt, ja, natürlich, Remain, in der EU zu verbleiben, dass wir gewinnen. Und die hatten so wirklich das Gefühl, zum ersten Mal in ihrem Leben gewonnen zu haben. Also man kann dann darüber streiten, war das richtig, war das falsch, aber die Debatte fand statt in der Abstimmung und tatsächlich diese Seite hat gewonnen. Und nachher, als dann alle kamen, also eher gutbürgerliche, gut betuchte Menschen aus dem Süden und sagten, ja, aber das müssen wir verhindern, ne? Die haben sich massiv verarscht gefühlt. Und da, als die Tories mit einer sehr einfachen Botschaft in der Wahl kamen, get Brexit done, ne? Das war für viele so, ne, die Chance endlich mal, okay. Und es war für viele so ein weiter Weg, den sie gegangen waren, ne, für die Tories zu wählen. Aber das war genug. Und vor allem, es waren eher, dass viele Labour-Wähler und Wählerinnen zu Hause geblieben sind, ne. Oft ist die Wahlbeteiligung nicht besonders hoch gewesen. Aber es war genug, um sozusagen die rechten Kräfte zu mobilisieren und die anderen zu demobilisieren.
Das ist aber auch nicht schön. Also nee, das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Leute in den Wahlkreisen, die dann von Labour an die Tories gegangen sind, gesagt haben, egal wen wir wählen, das ändert sich ja eh nichts.
Ja, also viele haben diese Hoffnung, dass Brexit so das Leben massiv verbessern wird. Ich bezweifle das sehr stark. Aber für viele war auch diese Demokratie, dieses Gefühl, endlich mal gewonnen zu haben, eine demokratische Kraft und dass das respektiert werden wollte, war ihnen sogar wichtiger. Na, viele haben gesagt, also, na, da kamen diese ganzen so gut bezahlte Feuilleton-Journalisten in diesem Horroraufschrei. Aber mein Gott, dann ist das Land ärmer. Und viele haben gesagt, mir scheißegal.
Ich bin schon arm.
Ja, ich bin schon arm.
Wie
ja,
viel ärmer soll ich denn noch werden?
Du redest vom Bruttoinlandprodukt. Davon habe ich nichts. Ich habe nichts davon. Ja, du bist vielleicht ärmer. Also du hast eine Kinderfrau aus Polen. Du hast dein schöne Villa in Italien oder Südfrankreich. Ich bin nie unterwegs im Ausland, dass ich mich frei bewegen kann durch die EU. Ja, ich kann es mir sowieso nicht leisten. Ja, und deine französische Käse und dein spanischer Rioja geht mir am Arsch vorbei. Und ja, also was habe ich da verloren? Also das war tatsächlich, ich meine, das ist nicht, natürlich sind sehr, sehr viele Leute auch aus der Arbeiterklasse, die anders gewählt haben für den Verbleib in der EU. Und es war auch, aber auch, und man redet auch nicht davon, viele Sozialisten. Das war so die alte Schule, Labour-Linke, die immer sehr EU-kritisch waren, weil die EU heißt die Freizügigkeit von Kapital. Ne? Wenn du reich bist, du darfst dein Geld von Land A nach Land B, so mit Knopfdruck, einfach so bewegen. Das war früher nicht so. In den 70er Jahren hatten wir überall Kapitalkontrollen. Ne? Du konntest nicht einfach so dein Geld aus dem Land nehmen.
Ja, das Ende von den innereuropäischen Grenzen bedeutet auch unbegrenzte Beweglichkeit von Kapital und Betriebsvermögen.
Genau, also das ist eine der vier Freiheiten der Europäischen Union. Und das heißt natürlich jedes Mal, wenn eine sozialistische oder annähernd sozialistische Regierung gewählt wird in einem Land, dann können sofort die Kapitalmärkte einfach streiken. Das ganze Geld ist weg, ne? Und die haben sofort eine Finanzkrise. Es ist eine Art so Erpressungswaffe. Das wäre, als ob jedes Mal, wenn die Union gewinnt, alle sofort in den Generalstreik treten, ne? Würde man sofort sagen.
Ich meine, ich wäre sofort dabei, Steve, wann wollen wir anfangen?
Total und demokratisch. Aber ich meine, vielleicht sollen wir endlich mal ein bisschen dran üben, aber das ist diese
Äquivalenz. Du weißt ja, in Deutschland ist Generalstreik verboten.
Ja, aber ein Kapitalstreik ist nicht verboten, ist sogar aktiv unterstützt von der EU. Also es gibt auch, das war eine Minderheit innerhalb von Labour, aber es gab immer so, sag ich mal, diese ältere sozialistische Tradition, die extrem EU-kritisch war. Nicht gegen die EU als Friedensprojekt, ne? Überhaupt nicht. Nicht gegen das Internationalismus, sondern weil im Grunde das gibt dem Kapital noch mehr Freiheiten. Es ist nicht, als ob du als Arbeiter plötzlich einfach sagst, ja, ich gehe arbeiten in Deutschland weit. Also ich bin ein wenigen Beispiel. Ich bin abgehauen nach Deutschland. Ich bin hier, um eure Jobs zu klauen. Das ist klar. Aber
du Fiesling.
Genau. Aber nee. Aber das ist viel viel schwieriger, weil Sprache. Da gibt's so viele Barrieren natürlich. Aber fürs Kapital ist mittlerweile total einfach, von A nach B zu fließen. Und das macht es einfacher, dass das Kapital im Grunde sich die fiesesten Bedingungen oder für sie die einfachsten Bedingungen aussuchen kann. Und wenn plötzlich eine Regierung sagt, nee, höhere Mindestlöhne oder bessere Standards beim Arbeitsschutz oder so, ja, dann bin ich
euer Nachbarland da drüben, das hat überhaupt keine Standards und überhaupt keine Mindestlöhne. Wir ziehen mal kurz um.
Genau, und ja. Die Niederländer, die besteuern uns gar nicht und die Iren auch nicht und den Kombi aus den zwei und so weiter, ne, kennen wir schon. Also da gab es auch diese Kritik an Europa, die in diese sehr vereinfachten Abstimmung einfach nicht so gelten kam. Aber ich finde eigentlich, diese Grundfrage war der Demokratie. Die Leute wollen gehört werden, die wollen das Gefühl haben, dass sie überhaupt politische Macht, eine politische Stimme haben. Und in den zwei Jahren zwischen 2017, als es diese Riesenbewegung war, now for the many, not the few, für die vielen, nicht die wenigen. In der Zeit dazwischen, es war nur so diese Parliament Channel, ne, im TV, ja, mit dem Speaker John Burke. Oder, bla, 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 bla.
Und der berühmteste Mann überhaupt.
Ja, und mein Gott, es ist nur diese Prozedurscheiß. Und man guckt.
Und es
auf.
Gab nur ein Thema. Es gab nur, ja, Brexit. Das, also wirklich Großbritannien, England, ihr habt so viele Probleme. Also das Land an sich hat sehr, sehr viele Probleme.
Ja.
Alleine was das Gesundheitssystem angeht, was man ja jetzt während Corona-Zeiten noch mal richtig merkt.
Ja.
Und es gab aber nur diesen Brexit. Und jedes Mal eine Abstimmung im Parlament und immer wieder gescheitert. Und ich hatte am Ende sogar noch Mitleid mit Theresa May.
Nee, das soll man nicht haben. Also die hat im Grunde, also man hätte vielleicht viel schneller zustimmen können, aber die wollten einen sehr einwandererfeindlichen Brexit machen. Also das ist, die war früher als Innenministerin eine Rassistin. Also die hat rassistische, ja, Politik betrieben, die hat LKWs durch London fahren.
Ich sag nur, dieser ganze Prozess hat dafür gesorgt, dass ich selbst mit ihr schon langsam Mitleid bekam.
Ja,
man konnte sich das einfach nicht mehr angucken, um ehrlich zu sein.
Ja. Aber das Problem war dabei, eigentlich wollte Labour, wenn die alle sich vereinigt hatten am Anfang, okay, machen wir Norwegen, ja, ist nicht das Ende der Welt. Jetzt kriegen wir viel, viel schlimmer als Norwegen. Und das ist das Problem, besonders weil, sag ich mal, die Feuilletonklasse wirklich diesen massiven Aufschrei veranstaltet haben. Also die wollten nicht glauben, dass die nicht in der Mehrheit waren. Also das Neoliberalismus hat schon die Gesellschaft ausgeholt. Das ist nicht so wie in den 90er Jahren bei Tony Blair, wo alle, ja, wir lassen die Linke so weiterlaufen, ist eigentlich okay. Das ist nicht mehr weiter okay. Ne? Und die Mehrheit ist nicht mehr dafür da. Und da bei dem Brexit-Befürworter, das war eine total schräge Koalition. Da waren also rechte Leute, Leute, die irgendwie vom British Empire träumen. Hallo nochmal. Also alte Rentner, aber auch junge Leute. Es war ein bisschen so Punkrock, fuck the system. Ne? Und aber
ich weiß nicht, ob du das zeigen darfst.
Es tut mir sehr leid, das war ich meinte nur, ich zitiere nur. Ne? Aber, aber ja, das war einfach ein fundamentales Erdbeben für alle diese Leute. Es war irgendwie für die liberalen Kommentatoren auch in den Vereinigten Staaten, die Trump-Wahl ist ein Desaster. Man fragt nie nach den Ursachen. Warum ist es? Warum sind die Dinge so schlecht gewesen, dass man am Ende so ein Idiot da gewählt haben? Also die Leute wissen schon, dass Trump ein Lügner ist. Also, aber der ist ein Lügner. Wie?
Ja, aber
du
darum
ging es
ja
nicht. Gelernt? Nee, genau. Aber mindestens deren Lügner, mein Lügner, weil ihr seid genau solche Lügner. Und das ist eben dieses Problem, was die völlige Desillusionierung mit der zentristischen Politik der letzten Jahrzehnte.
Auf alle Fälle, 2017 war so viel Energie in Großbritannien da, was jetzt auch die Labour-Partei angeht, fast gewonnen. Ja. Nach einem riesen Vorsprung von Theresa May, absolute Mehrheiten haben die Polls schon vorausgesagt.
200 Sitze Mehrheiten. Ja, haben sie vorher gesagt, ja.
Und dann hat Labour fast tatsächlich gewonnen. Warum es nicht dazu kam, hatte auch ein paar interne Probleme dazu, wie gesagt, kommen wir gleich. Das hat sich innerhalb von 2 Jahren dann, ich weiß nicht, auch ich denke, es hat viel damit zu tun, was hier heute eigentlich Thema ist, dieser Bericht, das Dossier und die Labour-Leaks, aber diese ganze Energie ist einfach mal innerhalb von 2 Jahren total verloren gegangen. Und 2019 reichte die einfache Botschaft von Johnson tatsächlich aus, we will get Brexit done und das war's. Und jetzt gibt's auch Jeremy Corbyn als Vorsitzenden nicht mehr.
Genau.
Wie also heißt denn der Neue? Wie heißt denn der Neue? Sag mir mal, wie der Neue heißt und was du von ihm hältst.
Also der heißt Keir Starmer. Keir ist eigentlich ein sehr gut versprechender Vorname. Das ist Keir Hardy, war einer der Mitgründer der Labour Party und einer ersten. Und so richtig so waschechter Sozialist, der gegen den Ersten Weltkrieg war und so weiter. Keir Starmer.
Da hat er den richtigen Namen, wenigstens.
Genau, aber der ist Sir Keir Starmer. Der ist Anwalt und er war Director of Public Prosecutions. Das ist so etwas wie Generalanwalt. Also das eine, der fing an als, kann man schon sagen, linker Anwalt, der hat so viele so Leute verteidigt, die in einer so von McDonald's angeklagt worden, weil die Proteste gegen McDonald's gemacht haben. Also der hat so eine gute Herkunft. Aber irgendwann mal ist er so sehr ins Establishment so aufgenommen worden. Und bei seinem Werdegang in diese Rolle als Generalbundesanwalt, da sind so viele Fälle, wo er dann tatsächlich keine Anklage erhoben hat. Zum Beispiel, als die Polizei getarnt, also die hatten verdeckte Ermittler, die jahrelang in so Umweltgruppen, linke Gruppen unterwegs waren, die sogar Kinder gezeugt haben, unter falschen Identitäten von toten Babys geklaut. Die haben Kinder gezeugt und dann, die waren plötzlich abgehauen. Na, und Jahrzehnte später finden diese Frauen heraus, das war eigentlich ein Polizist, der uns ausspioniert hat. Der hat da keine Anklage gehoben. Als die Polizei einen Zeitungsverkäufer niedergeknüppelt hat und getötet haben, in London bei den Occupy-Demonstrationen, das war einfach ein Typ, der vorbeiging, keine Anklage gehoben. In den Krawallen in London, also in 2010, da waren diese London Riots, ne, ging alles hoch. Der hat dann 24 Stunden Gerichtsprozesse organisiert, wo teilweise Minderjährige durch die Nacht so gehalten worden sind in Zellen mit Erwachsenen, was eigentlich total verboten ist, wo die dann vor Gericht gebracht worden, ohne rechtlichen Beistand, wo die Anklage gegen, wie heißt das, gegen Zahlung von Kaution, dass die freigelassen werden. Also so eine Art, wir sagen Kangaroo Court, also Art so
Fast Food Rechtsprechung.
Fast Food Justiz so gemacht haben. Also das ist so einer der, das ist, was wir so sagen bei Soft Left. Also Soft Left hört sich irgendwie nett an, so weiche Linker. Ne? Corbyn hat man immer als harte Linke, Hard Left, beschrieben. Hard Left heißt aber auch, dass wenn das Establishment anruft und sagt, ja, hör mal, ich weiß, aber könntest du nicht? Ne? Hard Left sagt, nee, das mache ich nicht.
Prinzipien, habt ihr schon mal davon gehört?
Wir brauchen einen Rechtsstaat. Und Soft Left ist so, ja, Lobbyisten oder na, die Königin oder Velma aus Anruf. Ja, okay, ich schau mal, was ich machen kann. Also weich in dem Sinne von mit weichen Prinzipien. Also ich glaube, das ist durchaus ein Mann, der das Richtige machen möchte. Nur die Kompromisse des Alltags, was tatsächlich passieren müsste. Und jetzt im Amt, also er hat versprochen, die forensische Opposition, da hat sich profiliert, er war Schattenminister bei Corbyns Schattenkabinett für Brexit. Na? Und sowieso damit, also der Darling der Zentristen, der so Liberalen, die unbedingt so Brexit als diese völlige Katastrophe gesehen haben und nur das unbedingt stoppen wollte. Er war auch mit dazu verantwortlich, dass Labour diese neue Position einnimmt, dass nicht nur, dass man eine zweite Abstimmung verlangt, wo viele Leute gesagt haben, ey, wir sollen so lange abstimmen, bis wir das richtige Ergebnis haben. Aber also nicht nur das, sondern dass auch sogar das unbedingt das dem Verbleib so nochmal auf dem Zettel war. Das hat er so im Alleingang so beim Parteitag plötzlich verkündet, ohne dass das überhaupt abgesprochen war. Also er wurde so gesehen als für das wurde wahrgenommen immer als so aus der bürgerlichen Mittelschicht, diese Gruppe, die bloß gegen Brexit, aber die Ursachen von Brexit war ihnen eigentlich ziemlich egal, diese soziale und politische Verfremdung, deren Vertreter. Aber der war auch immer derjenige, so für diejenigen, die tatsächlich so stundenlang Parliament TV geguckt haben, oder, und so diese besessene Verfolgung von was gerade heute passiert ist, wer wem was gesagt hat, was das dann bedeuten würde im dritten Fall, wenn Brüssel dann dies sagt, dann. Also alle diese so logische Bäume von möglichen Eventualitäten und wie wir bloß dazu kommen, Brexit zu stoppen. Also und das Ergebnis war, jetzt haben wir nicht nur Brexit, wir haben so einen voll harten Brexit unter Boris Johnson. Aber der hat
so
sich
einen, vielleicht gibt's wieder Bürgerkrieg in Irland, Brexit.
Ja, also, aber Johnson hat ein bisschen so diesen gordischen Knoten einfach durchgeschnitten, indem er einfach, also Theresa May hatte immer diese hauchdünne Mehrheit mit den Unionisten, also diese, mit Verlaub, ziemlich bigotten Vertreter der sich britisch fühlende Bevölkerungsteile in Nordirland.
Ja. Also die Hardliner. Die sind wirklich krass. Also
die sind wirklich sehr, sehr, also extrem krass. Also die sind durchaus, wir wollen absolute gleiche Gesetze, alles gleich wie Großbritannien. Wir sind Großbritannien, nur bloß nicht Homo-Ehe, bloß nicht Abtreibungsrechte. Mhm. Also das ist so Gleichheit, aber nur wenn es ihnen passt. Ne? Aber Theresa May war immer, ja, ich muss, das, damit diese hauchdünne Mehrheit immer noch besteht, ihnen im Grunde alles geben. Und Boris Johnson hat plötzlich gemerkt, es geht nicht wegen der irischen Grenze. Er hat sie einfach so über Bord geworfen und eigentlich sehr verraten, also alle Versprechen, die ihnen gegeben worden sind, einfach so über Bord geworfen. Also Labour hätten ihnen diese Versprechen natürlich nie gemacht, aber die haben sich massiv verarscht gefühlt und die fühlen sich vielleicht britisch, aber Großbritannien hat offenbar überhaupt keine Gefühle für sie. Also das war auch schon ziemlich hart, weil bis dahin, da war seine Mehrheit sowieso weg, weil so viele eigene Konservative.
Nein, er brauchte sie ja jetzt auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Nee, nach der Wahl braucht er sie nicht mehr. Also kann er.
Nee, das war vor der Wahl. Das war vor der Wahl. Also, ach so. Ja, weil so viele konservative Abgeordnete, die gegen den harten Brexit waren, die waren schon weggelaufen. Meuterei. Er hat es sofort aus der Partei ausgeschlossen. Er hat so diese notwendige Härte gezeigt, die zum Beispiel einer wie Corbyn eigentlich nie drauf hatte, weil er nett war und wollte immer drüber reden. Also die waren weg, Mehrheit war weg. Ja, also fick die DUP und weg. Und sorry,
ich mach das jetzt, wie ich will. Die Tories werden jetzt meine Partei. Ich suche handverlesen aus, wer antritt, wer ins Parlament darf. Während Corbyn immer versucht hat, die Partei Labour zu einen und unter einen Hut zu kriegen und zu reden.
Ja, mit Boris Johnson, die haben so diesen massiven Rechtsruck. Also da, neue Kandidaten zum Beispiel müssten unterschreiben, dass sie im Grunde Boris Johnsons Kurs zu 100% verfolgen würden. Und alle, die das nicht machen wollten, die waren einfach raus. Ne? Es war eine Säuberung, wo die ganze Zeit gegen diese Liberalen aufschreien, oh, eine Säuberung bei Labour, das ist wie Stalinismus, wo es einfach nicht stattfand. Und bei den Konservativen, also haben sie wirklich gemacht. Tabula rasa. Sie waren nach der langen Messe, Tabula rasa, einfach, und haben aus den Konservativen wirklich eine rechtsnationalistische Partei über Nacht gemacht. Und da aber der Aufschrei komischerweise blieb etwas dünn.
Ja, aber um ehrlich zu sein, Johnson hat gezeigt, wie es geht. Und das muss man an den Konservativen bewundern. Die schaffen das, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln.
Genau.
Damit kommen wir zum Thema, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte, und zwar die Labour-Leaks.
Labour-Leaks.
Ich hab vor ein paar Tagen mit Paul Gebler vom Respublika-Podcast eine Folge aufgenommen, sehr launisch, über die Europäische Union. Und habe ihm ein bisschen von den Labour-Leaks erzählt. Er hat überhaupt nichts davon mitbekommen. Und ich habe es auch nur mitbekommen, dank dir, weil du in meiner Bubble auftauchst. Und hab mal ein wenig, ich zeig's mal in die Kamera für alle, die das nicht hören. Das ist ein Papier von 860 Seiten. Ja?
Ja.
860 Seiten Dossier. The work of the Labour Party's governance and legal unit in relation to antisemitism 2014 until 2019. Ist im März 2020 erschienen und sorgt gerade für so einen mini kleinen Bürgerkrieg innerhalb der Labour-Party, soweit ich das mitbekommen habe. Es sei denn, du sagst mir, das ist schon längst vorbei und alles unter den Teppich gekehrt.
Nein, es ist leider ein Bürgerkrieg, der eigentlich auch so 2014 bis 2019 und jetzt weiter heute weitergeht. Also das ist also nicht.
Was sind Labour Leaks? Das muss man
also, es ist nicht
erklären.
Also das ist dieses Bericht wurde in Auftrag gegeben von der Labour Partei, also von der Zentrale, äquivalent Willy Brandt-Haus sozusagen, weil Labour durch die ganzen Furoren, also da waren zwei Spaltthemen, das eine war Brexit und das andere war Antisemitismus und wie man darauf reagiert innerhalb der Labour Party. Und es wurde immer wieder skandalisiert, es geht Antisemitismus bei Labour. Was natürlich für eine Partei wie Labour mit einer Tradition der Gleichberechtigung und so Antirassismus völlig erschreckend.
Ich kann ja mal kurz von der ersten Seite vorlesen, was die Begründung für diesen...
Bitte mal.
Ja, okay. Ich übersetze es mal nicht ins Deutsche, sondern ich lese mal aus dem Englischen vor. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei dir als englischsprachige Person für mein schlechtes Englisch.
Ich werde es verkraften.
The Labour Party exists to champion equality and fight discrimination and prejudice. These aims are not secondary to any wider goals of the party. They are fundamental to its purpose. Also Gleichberechtigung, Gleichbehandlung von Menschen ist das Fundament der Labour Party, der sozialistischen Partei, also jeder sozialdemokratischen Partei eigentlich.
Ja.
Und im nächsten geht es dann weiter. The decision of the Equality and Human Rights Commission to investigate the Labour Party to determine whatever the party committed unlawful acts in relation to its members is therefore a matter of extreme seriousness to the party. Dazu gleich noch. The events which led to this investigation, including the party becoming host to a small number of members holding views which were unagreeably hostile to Jewish people and in some cases frankly neo-Nazi in their nature are deeply disturbing. Also das ist die Begründung, warum man dieses Dossier auch gemacht hat. Es gibt offenbar eine Untersuchung dieses Equality and Human Rights Commission. Ich weiß nicht ganz genau, in welcher Position die Kommission eigentlich steht. Also ist das eine Government-Sache oder?
Nee, das ist, ich glaube, ein NGO, also es ist unabhängig, aber so eine Untersuchungskommission, also zu der Gleichberechtigung Menschenrechte, ne, in der Gesellschaft. Ist leider ein ziemlicher politischer Fußball geworden. Ein von den früheren Direktoren ist mittlerweile der Islamophobie, hat vorgeworfen worden. Aber das war ein großer Schock. Na, als plötzlich die dann kundgegeben haben, nee, wir wollen Labour untersuchen, ob Labour institutionell antisemitisch ist. Na, das war der Vorwurf. Und dass diese Phrase institutionell rassistisch oder institutionell antisemitisch, das hat auch eine große Vorgeschichte in Großbritannien. Das war, da war eine richterliche Untersuchung nach dem Mord an einem schwarzen Jugendlichen in London vor mittlerweile 20 Jahren oder so. Der kam zum Schluss, dass die Metropolitan Police und die Londoner Polizei institutionally racist ist. Das war der sogenannte McPherson Report. Weil es heißt nicht, dass einzelne Beamten unbedingt rassistische Weltanschauungen wiedergeben oder so, sondern dass die schwarze Bevölkerung Londons bekommt, weil sie schwarz sind, nicht so einen guten Polizeidienst. Ne? Weil in diesem Fall von Stephen Lawrence, da war offenbar, also da waren andere Zeugen, also das war eine Gruppe von weißer, jungen Neonazis, die ihn ermordet haben. Und die Polizei ist einfach vielen, vielen Hinweisen nicht nachgegangen, wer es war. Da war offenbar eine persönliche Nähe zwischen ermittelnden Detektiven und der Familien von manchen von den Jugendlichen. Und am Ende haben sie sogar die Lawrence-Familie, also die Familie des Opfers, ausspioniert. Also es hat mit NSU ist sehr, sehr vergleichbar. Ne? Victim Blaming, die Opfer werden im Grunde dafür geraten in den Fokus der Justiz, weil irgendwie das, die sollen dran schuld sein. Es war also Institutional Racism. Der, also nebenbei bemerkt, Sebastian Edati, der aus dem Bundestag geflogen ist wegen der Sache mit pädophilen Fotos und so, der war der Leiter der Untersuchungskommission zu NSU im Bundestag. Der hat, bevor er weg war, dann plötzlich von sich gegeben, kann sich hier keineswegs um institutionellen Rassismus handeln. Eigentlich ist es ein Paradebeispiel, NSU, für institutionellen Rassismus, weil eben türkische Opfer von Gewalttätern, von Neonazi-Gewalttätern, haben nicht vom Rechtsstaat das bekommen, was ihnen einfach zugehört. Also die wurden als dann gerieten unter Verdacht, dass die irgendwie selbst die Dönerkommission, alle diese Dinge. Also ja, das war
Dönermafia und sowas alles.
Dönermafia, genau.
Weil die Gesellschaft und das System und auch die Institution der Polizei ein bestimmtes Weltbild haben, das sehr rassistisch ist und das auch keiner kontrolliert. Und so kommt es zu Diskriminierung auch von Menschen. Ja.
Aber es ist nicht unbedingt, also mitunter, natürlich, es wird immer einzelne Beamten geben, die vielleicht rassistisch eingestellt sind, aber auch, dass das System, die Justiz an sich, der Rechtsstaat, wie er funktioniert, funktioniert rassistisch, weil wenn ich als türkischer Mitbürger, keine Ahnung, mein Vater wird erschossen, ich gehe zur Polizei und ich plötzlich kriege vorgeworfen, ich hätte es gemacht oder ich würde Dinge wissen, um das Polizei, dass wenn ein, sag ich mal, ethnisch deutsche Bio-Kartoffel das sagt, das kriegt er nicht. Also das ist ein struktureller Unterschied in der Behandlung. Das ist dann institutionelles Rassismus. Es muss, also das kann durchaus von einem sehr weltoffenen, keine Ahnung, sozialdemokratisch wählenden, gut gemeinten Polizeibeamte auch vorkommen. Es ist nicht der Vorwurf, dass Einzelne rassistisch sind. Oder das Problem wäre nur, wenn die Einzelnen, die rassistisch sind, wenn die nicht mehr da wären, wäre das Problem weg. Nein, es ist ein systematisches Problem, ein strukturelles Problem, dass der Polizeidienst hier versagt hat. Und je nachdem, welche Herkunft du hast, kriegst du dann eine minderwertige Behandlung sozusagen.
Und die Frage für die Labour Party war jetzt auch, also das lese ich heraus, die Frage ist, gibt es hier einen institutionelles Problem mit Antisemitismus in der Labour Party. Und das war auch, ich glaube, der Kern, warum man dieses Dossier nochmal unabhängig von den Untersuchungen der Human Rights Commission in Auftrag gegeben hat, um sich genau anzugucken, was genau ist schiefgelaufen.
Also das war im Grunde, das war vorbereitet als als Material fürs Gericht, für diese Human Rights Commission. Das als Beweismaterial. Also das war sozusagen die Einreichung der Labour Party. Da haben wir, also die haben so tausende Stunden von Arbeit so da rein investiert, weil diese Untersuchung vom Equalities in Human Rights Commission hat begonnen nach einem BBC-Dokumentarfilm. Da gibt es eine so berühmte Serie Panorama, das ist so hochwertige Doku, Antisemitism in the Labour Party. Das war gemacht von einem Journalisten, John Ware. Es wurde nicht bekannt gegeben im Doku, der mehrmals der Islamophobie vorgeworfen bekommen hat, auch vom Muslim Council of Great Britain, also vom Muslimenrat sozusagen in Großbritannien. Und eine extrem, nicht nur pro-Israel-Haltung, sondern ein pro-israelische Regierungshaltung immer wieder bezeichnet wird. Also der zum Beispiel pro Benjamin Netanyahu, der auf Israelis ein durchaus sehr rechter, konservativer, nationalistischer Premierminister ist.
Rechtspopulistisch kann man auch sagen.
Also
er ist definitiv ein Populist.
Ja, aber John Ware war kein neutraler Untersuchung der Journalisten, das hat die BBC hier nicht kundgegeben. Und als Kronzeugen in diesem Doku traten auf mehrere ehemalige Mitarbeiter der Labour-Zentrale, also vom Äquivalent Southside, also Philipp Brandhaus. Ne?
Also solche Leute wie zum Beispiel Ian McNichol? Tracy Ian Allen, Julie Lawrence,
also
Emily
Oldknow? Das ist juristisch ein bisschen heikel, weil das Bericht jetzt geleakt worden ist. Das ist ungünstig, weil eigentlich hätte es alles redaktiert, also hätte Namen eigentlich geschwarz werden können. Weil eigentlich, meiner Meinung nach, sollte Prozess. Nee, das kannst du so lassen, weil wir nicht in Großbritannien sind. Aber ich möchte nicht die einzelnen Namen hier persönlich nennen. Ich bin auch Mitglied
der Labour
Party.
Ich habe das geleakte Material natürlich vorliegen und da werden Namen
jetzt überall,
drin genannt.
Ja, es ist überall im Internet. Aber anscheinend mit dem neuen Regime jetzt in unserer Parteizentrale ist man zum Beschluss gekommen, nee, dieses Bericht sollen wir nicht rausgeben. Ne? Also eigentlich, da gab es, anscheinend lag eine redaktierte Fassung vor, wo die Namen alle ausgeschwärzt waren. Das sind auch Namen zum Beispiel von Leuten, die sich selbst beklagt haben wegen Antisemitismus. Es ist nicht fair, dass deren Namen bei einer privaten Klage, dass die in die Öffentlichkeit geraten. Aber was dieses Bericht zeigt, ist, dass diese Kronzeugen, die bei diesem BBC-Doku so wirklich als, guck mal, die Whistleblower, die packen aus, wie antisemitisch die Labour-Zentrale war, waren nicht irgendwelche Opfer, wie sie sich dargestellt haben, von einer institutionell antisemitischer eingestellten Labour-Führung. Also na, Corbyn hat immer ein Leben lang gegen Rassismus gekämpft, wo viele Labour-Anführer, das kann man nicht von denen behaupten. Sondern im Gegenteil, dass sie bei der Bekämpfung von Antisemitismus in der besten Auslegung völlig inkompetent waren. Also völlig inkompetent und haben Beschwerden von der schwersten Grad des Antisemitismus einfach so liegen gelassen. Die haben behauptet, nee, Corbyn, also sein Büro von oben hat sich eingemischt. Das ist, und das beweist dieses Bericht, einfach gelogen. Und man sieht da eine gezielte politische Kampagne. Da gibt's auch extrem viele WhatsApps. Da hat einer irgendwie seine ganze WhatsApp-Historie sich selbst gemailt mit der Arbeitsmailadresse. Das soll man nicht machen, ne?
Also ich kann, ich kann ja mal das über das Material sagen.
Das ist alles da drin.
Sagen.
Und ja, und das steht in diesem WhatsApp auch drin. Also diese Leute reden sehr offen drüber, wie die gegenkommen sind. Und zum Beispiel in 2017, wie sie, wie enttäuscht sie sind, dass Labour so gut abgeschnitten hat, weil das im Grunde deren ganzes politisches Projekt da zum Scheitern gebracht hat.
Also der Bericht sagt auch aus, dass sie über 3000 E-Mail-Ketten untersucht haben, insgesamt 10.000 Mails, tausende Nachrichten von auch dem parteiinternen Messenger-Dienst, oh Gott, meine Zunge heute. Und um ehrlich zu sein, die ersten 100 bis 200 Seiten beschäftigen sich hauptsächlich damit, welche Atmosphäre überhaupt in dem Labour, in der Labour-Parteizentrale herrschte, als Corbyn nicht nur davor stand, Parteivorsitzender zu werden, sondern auch als er Parteivorsitzender wurde. Und ich würde dann hier an der Stelle auch mal einen Text empfehlen von James Mills. Der hat darüber geschrieben, als er mit Corbyn zusammen in die Parteizentrale kam, wie das so war. Also, wenn man schon das Buch
The Candidate,
genau,
von Alex Nunes,
genau,
sehr empfehlenswert.
Das
wenn
ist,
irgendwelche
das ist das
deutsche
Positive,
Kollege dazu hört.
Das ist das Positive, wie Corbyn der Vorsitzende ja. der Labour Party wurde. Und James Mills berichtet dann, wie es ihm sozusagen als Labour-Parteivorsitzender ging. Also wenn ich mir auch nur einiges von diesen Nachrichten angeguckt habe, was da zwischendurch hin und her ging, da wurde unter anderem die People of Color von, also Diane Abbott, die wurde als fucking Cow bezeichnet, dann war sie einen Abend mal weinend auf der Toilette und die Mitarbeiter haben das an einem Journalisten durchgesteckt, der sie dann weinend auf der Toilette gefunden hat und alles sowas. Also richtiges Mobbing gegenüber den
gezieltes geplantes Mobbing gegenüber den
Leuten, die ja. Labour, also dem Parteivorsitzenden von Jeremy Corbyn nahestanden.
Ja.
Und also wirklich Berichte, da kräuselt es einem die Nackenhaare auf, dass sie gesagt haben, ja, ich gehe zur Arbeit, aber ich tue nichts. Wenn sie auf dem Computer rumgeklickt haben, dann ging es hauptsächlich darum, dass sie sich intern ausgetauscht haben, wie können wir jetzt Corbyn und der Party am besten schaden, dass wir hier bald einen neuen vernünftigen Vorsitzenden haben. Das Gleiche während des Wahlkampfes. Gelder wurden 2017 zum Beispiel an Kandidaten eher des rechten Parteiflügels weitergeleitet.
Ja, also, da gab es eine geheime Operation. Also in einem separaten Gebäude unterbracht ein ganzes Team und die haben so abgezweigt Riesenfinanzierung, nur um den Wahlkampf von sozusagen ihren rechten Abgeordneten zu finanzieren, weg vom allgemeinen Wahlkampf. Also alles mit so versteckten Geldtöpfen und so. Darf ich kurz mal zu Diane Abbott, weil das, also die war so ein Kernmitglied vom Commons Team, Schatteninnenministerin, das ist die erste schwarze Frau, die ins britische Parlament gewählt worden ist. Da war immer wieder Aufschrei wegen den Ton, ne, den öffentlichen Ton in den Social Media, wie viel Beleidigungen besonders gegen weibliche Abgeordnete unterwegs ist. Immer eigentlich mit dem Hinweis, ach, ihr blöde Corbyn-Unterstützer, ihr seid immer so, ne, also besonders nach diesem gescheiterten Putschversuch der Abgeordneten gegen den Labour-Anführer. Und da gab es eine Untersuchung, stellt sich raus, Diane Abbott bekommt mehr Beleidigungen online als alle andere weibliche Abgeordnete zusammen vom ganzen Unterhaus. Also das ist wirklich eine offene Zielscheibe von Todesdrohungen, Vergewaltigungsdrohungen auf tägliche Basis, weil die starke schwarze Frau. Das darf nicht sein.
Und das hat sehr viele Leute irgendwie gestört und die haben all ihren Wut und ihre Hass auf sie abgeladen. Und als sie dann unter diesem ganzen Druck auch mal emotional zusammenbrach, haben die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass der Labour Party halt auch eine Regierungsübernahme gelingt, nicht dafür gesorgt, dass die Frau irgendwie auch in Schutz genommen wird, sondern sie haben sie praktisch dem Hunden zum Fraß vorgeworfen.
Genau, also das ist ein Verhalten, das würde ich meinem schlimmsten politischen Feind nie antun. Ne? Das war gerade im Spectator, das ist so eine rechte Zeitschrift von den Konservativen, also irgendwie war nochmal was los mit aktiven Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen, ne, gegen eine Frau. Das kann man an sich nicht aushalten. Die war zusammengebrochen weinend auf der Toilette, ne? In diese WhatsApp-Gruppe von führenden Labour-Personal, na, geht die Nachtisch rum, ach, die heult gerade auf diese Toilette in diesem Restaurant im Regierungsviertel. Dann schreibt einer, ja, einer sollte es Michael Crick sagen. Michael Crick ist politischer Journalist, der ist berühmt dafür, sozusagen so hinter Türschwellen so zu lauern und dann vorzuspringen, um unangenehme Fragen in schwachen Momenten zu stellen. Das ist seine Spezialität. Und dann fragt einer, hat einer schon, müssten wir Michael Crick sagen? Und dann sagt der Campaign Director von Labour, also der Direktor von Kampagnen von Labour, sagt, schon gemacht, Zwinker-Smiley. Ja, also es ist ein menschlich derart abartiges Verhalten, dass solche sich in einer sozialistischen Partei sich befinden. Also normalerweise gibt es Disziplinarverfahren für sowas. Und der normale Brauch war, bei solchen Vorwürfen wirst du sofort suspendiert. Also bei schweren Vorwürfen wirst du sofort von der Mitgliedschaft suspendiert und da gibt es dann eine Untersuchung. Das ist jetzt raus. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und es ist eine derart Beleidigung, besonders für alle unsere Mitglieder und Wähler aus ethnischen Minderheiten, weil das ist im Grunde auch mittlerweile ein großer Rückgrat der Labour-Wählerschaft, ne? Und dass man hier nicht agiert und das so gehen lässt, ist unter alles auch.
Was in dem Bericht aber auch ganz deutlich wird, ist, dass sich diese Leute, die Diane Abbott da verraten haben, und was anderes ist es nicht, auch selber sexistisch und teilweise rassistisch geäußert haben gegenüber den Mitgliedern des Schattenkabinetts, gegenüber den eigenen Mitgliedern. Also da werden Unterstützer von Corbyn und Wähler als Idioten und fucking Nuts und Mental bezeichnet. Darf ich
Englisch, also da gibt also wirklich das schlimmste englische Schimpfwort ist, darf ich das sagen hier? Cunt, ne? Und Clive Lewis, oh, he's the biggest cunt of them all. Also es ist gleichwertig mit das Wort auf Deutsch, was mit F-O-T anfängt und so. Und das ist also eine Art, ein Ton, egal welchen politischen Differenzen. Es ist, dass das einfach so im Alltag fällt. Und das unter den Menschen, dessen Auftrag es ist, gegen solches Vergehen in der Partei selbst dann tätig zu werden. Also das ist diese
Das sind
so die Beamten der Partei. Die sollen neutral für die Partei unterwegs sein. Und die, wie es sich herausstellt, die für die Disziplin sozusagen innerhalb der Partei verantwortlich sind, sind mitunter die schlimmsten Sünder in dem Bereich. Nur die waren, also, die waren nicht nur so rechts in der Partei, die waren schon wirklich, für unsere Verhältnisse, wirklich Tony Blair, stramm rechts. Das waren Leute, die schon Ed Miliband, Jeremy Corbyns Vorgänger, verachteten.
Ja, ja, das gibt hier einen Part, wo sie reinschreiben, Ed steht bestimmt auf Corbyn.
Genau, und alle, die nur irgendwie halbwegs mit Corbyn zusammenarbeiten wollten, waren,
ne? Trotz.
Vorneweg. Alle waren Trotz. Also Trotz war so deren Allgemeinbeleidigung für alles, was links ist. Es hieß im Grunde Linke, aber
Trotzgeisten.
Also Trotzgeisten soll es sein. Na, das, in der 80er Jahre gab es tatsächlich eine große Säuberung gegen die sogenannte Militant Tendency. Das war so eine, die waren schon anlehnend trotzgistisch, eine große linke Organisation innerhalb von Labour, die sich so zusammen organisiert haben. Und alle, die Militant-Mitglieder waren, und es waren mitunter Abgeordnete, die wurden alle aus der Partei geworfen. Und seitdem, alles, was links ist, wird als Trott definiert. Also ich, nach deren Partei, ich bin kein Trotzgeist, aber nach deren Partei, auch laut meiner Unterbezirksvorsitzende, also nee, nicht Vorsitzende, wie hieß er, ist mittlerweile Mitglied des Landtags, der hat meinen Ortsvereinsvorsitzenden gesagt, ich wäre auch ein Trotzgeist. Ich bin kein Trotzgeist. Aber egal, aber die waren alle Trotz. Aber also sogar Leute, also die durchaus aus der Mitte der Partei, also extrem weich links, die galten alle als Trotz, die haben die alle gehasst. Und das, ja, ist,
zum Beispiel,
weil das ist
zum Beispiel Emma Dent Code.
Nee, die ist links.
Ja, Emma Dent Code. Die ist ja, links. Ja. Die wurde als, oh my God, that Emma Code is a great one tool. Und die war, glaube ich, in dem Wahlkreis, in dem das Hochhaus in Grenfell genau. gebrannt hat. Und die hat auch einen Artikel geschrieben, den würde ich auch super empfehlen, wo sie sich dann nicht mehr wundert im Nachhinein, dass sie so wenig Hilfe von der Zentrale, der Parteizentrale bekommen hat, während sie sehr viel Unterstützung halt von dem Parteivorsitzenden Corbyn bekommen hat. Die ganze Parteizentrale hatte nur damit zu tun, diese Trots auszusieben oder dafür zu sorgen, dass Leute wie Emma zum Beispiel nicht Unterstützung bekommen, obwohl sie sich wirklich extrem dafür eingesetzt hat, dass die Leute, die nach dem Brand in Grenfell zum Beispiel emotional und so generell völlig am Ende waren, wo es dann darum ging, zum Beispiel Selbstmord auch zu verhindern, da wurde Emma überhaupt total im Stich gelassen und damit auch die Menschen, denen sie helfen wollte. Und es ging diesen Beamten in der Parteizentrale nur um sich selbst. Es ist so abartig.
Also Emma kenne ich. Ich habe auch Wahlkampf gemacht da in Kensington Chelsea. Das ist ihr Wahlbezirk. Und dann 2017. Die war nur als Kandidat durchgegangen, weil die von der linken Seite der Partei kommt. Weil in dieser Zeit kontrollierte noch die Parteizentrale die Parteirechten. Also Corbyn war gewählt als Vorsitzende, aber Ian McNichol war noch Generalsekretär und er war von diesem rechten Flügel. Und die haben im Grunde einfach dieses demokratische Ergebnis einfach nicht akzeptiert. Das kommt sehr deutlich aus dem Bericht vor. Amazon Code im Grunde haben sie nur als Kandidat aufstellen lassen, obwohl sie von links von der Partei ist, weil Kensington und Chelsea im sehr wohlhabenden Westlondon galt immer als Tory-Hochburg, total uneinnehmbar. Und haben es tatsächlich gewonnen. Also die hatten tatsächlich eine linke Labour-Abgeordnete einfach aus Versehen, weil das war so...
Die kann sonst nicht gewinnen.
Ja, genau. Die hat nicht mal einen Wahlkoordinator zur Seite gestellt bekommen für den Wahlkampf. Ne? Also sie hat nichts, keine Unterstützung. Am Wahltag in London, ich war bei ihr unterwegs, also die wurde dreimal wieder ausgezählt, weil wir haben am Ende so mit 20 Stimmen so gewonnen. Und jedes Mal die Tory-Kandidaten war, zähl sie nochmal. Und die armen Stimmenausseher, also die waren die ganze Nacht dann da und am 7 Uhr morgens haben sie die Urnen dann mal geschlossen und müssen nochmal auszählen, bis sie endlich mal eingestanden haben, dass sie verloren haben. Aber deswegen ist er immer Kandidaten geworden. Und das, weil das ist hier eigentlich die Schlüsselfrage. Und es geht um Bürokratie und eigentlich wie Bürokratie die Demokratie massiv schädigen kann.
Nein, ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Bürokraten Politik gemacht haben. Sie haben nicht akzeptiert, dass es ein demokratisches Ergebnis gab. Es ist nicht meine Aufgabe als Bürokrat und als Beamter, die politische oder die demokratische Entscheidung von Wählern in Frage zu stellen. Meine Aufgabe ist es, Also so verstehe ich das als meine das Rolle ist, als Beamte oder als Mitarbeiterin einer Verwaltung ist es, dem demokratischen Willen der Bürger oder Wähler und hier in dem Fall Parteimitglieder umzusetzen. Und sie haben das nicht akzeptiert. Sie haben ihre Rolle nicht akzeptiert und wollten Politik machen.
Jenny, du beschreibst einen Sollzustand, ja?
Ja. Natürlich, das ist der Sollzustand. Ich bin ganz entsetzt über den Ist-Zustand.
Behörde ist der Ist-Zustand von jedem Behörde. Da gibt es das eherne Gesetz der Oligarchie von Michel vor 100 Jahren, so ein Student Max Webers. Im Grunde, wer sagt Organisation, sagt Oligarchie. Ne? Dass die eine Behörde immer so für sich auch wenn es sich als unpolitisch, also das Bundesfinanzministerium befindet sich sicherlich unpolitisch. Ja, ob wenn ihr, Griechenland, können die Lebenserwartung nach unten massiv abstürzen, aber die sind unpolitisch.
Ich behaupte ja nicht, dass jede Behörde irgendwie unpolitisch ist, aber das hier hat einen Grad von politischer Meinungsbildung und Meinungsmache angenommen, der einfach nicht mehr tragbar ist, weil sie wirklich nichts getan haben, was irgendwie nachzuvollziehen ist, weil sie haben ja der Partei selber noch geschadet.
Ja. Nein, natürlich. Aber das ist eine Tradition und es hat eine strukturelle Logik. Das ist auch so institutioneller Missbrauch, wenn du willst. Weil, also Tony Blair, die Unterbindung der innerparteilichen Bürokratie war eine der größten Projekte von Tony Blair. Das hat Tradition, mit Verlaub, durch die ganze Arbeiterbewegung. Das findest du eigentlich in den Gewerkschaften, das findest du in den Parteien. Also, das alles, was die haben verhindern wollen. Also guck mal, die Abstimmung zur GroKo bei der SPD. Ne? Also die verschicken am Ende so einen Brief, dein Wahlzettel kam mit einer dreiseitigen Empfehlung, wie du zu wählen hattest. Also das ist, also dieser Missbrauch gibt's immer. Also wir nennen es im Englischen Fixing, ne? Wie du das gewünschte Ergebnis der herbei fixen kannst. Das ist immer eine Gratwanderung, wie weit wagst du zu gehen. Aber dass die Behörden, also die sozusagen die neutralen Instanzen, natürlich eine sehr klare Meinung haben, was sie als gewünschtes Ergebnis rausbekommen wollen, ist immer da. Und es sei denn, wir denken darüber nach, so über radikale Forderungen, was die Transparenz und die Rechenschaft, die demokratische Rechenschaft von solchen Institutionen angeht, ist das ein strukturelles Problem, weil du wirst immer diese institutional creep, ne? Also die Macht von solchen Behörden, die eigentlich erschaffen sind, um nur sozusagen der Diener der Partei zu sein, am Ende, dass sie dafür missbraucht werden, um sozusagen gewünschte Ergebnisse zu bekommen, das ist einfach, diese Versuchung ist immer da. Und die Versuchung, in die andere Richtung zu gehen, ist nie da. Und am Ende hatten wir zum Beispiel ein Disziplinäreinheit, diese Legal Unit, ne? Governance and Legal, wo die eigentlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe hatte, zum Beispiel gegen Beleidigung, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus vorzugehen. Die haben das nur als politischen Fußball missbraucht.
Ich habe eine Zwischenfrage, weil in Deutschland ist es ja so, es ist nicht einfach, Parteimitglieder aus der Partei wieder auszuschließen. Also Leber hat da eine Institution innerhalb der Partei, die Mitglieder bestrafen und ausschließen kann, ohne dass es zivilrechtlich Probleme gibt?
Nein, das Teil des Problems war eben, dass es so schwierig war. Ne? Der liebe Marco Bülow, den ich mit ganzem Herzen schätze, also der mitten in all diesen zum Teil abstrusen und wirklich schlimmen Vorwürfe Corbyn gegenüber wegen Antisemitismus, hat einmal getweetet, irgendwas so, ja, also, dann mach doch was oder so. Als ob Jeremy Corbyn höchstpersönlich für die Äußerung von 600.000 Mitgliedern selbst überhaupt was tun kann. Der hat oder hatte einen Job. Ne? Das ist nicht seine Aufgabe. Vor allem die Einmischung, ne, vom Parteiführer in Parteidisziplin, wo das eigentlich eine neutrale Instanz sein soll, ist sehr, sehr problematisch. Ne? Was wir hatten diese Governance and Legal Unit, das war so diese Disziplinbehörde sozusagen da, und die konnten dann, wenn was kam, also es stellt sich raus nachhinein, die haben nicht mal geloggt, welche Fälle da reingekommen sind. Die haben nicht mal markiert, was ist, die hatten kein einheitliches System, die konnten nicht mal finden, wo Antisemitismusfälle waren. Also die waren erstmal voraus, faul, inkompetent, die waren nicht mal qualifiziert für den Job, die haben den Job nur über politische Ziehschaften da bekommen.
Dann waren sie hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und dem Kampf gegen Corbyn.
Ja, genau.
Und also das die führte haben, dazu, dass teilweise jahrelang solche Vorwürfe beziehungsweise Verfahren schon im Raum standen, bevor Corbyn überhaupt Vorsitzender wurde.
Also was wir haben, also es ist ein sehr guter Kommentar von einem Aktivist vom Jewish Labour Movement, von jüdischen Labour-Bewegung. Das ist nur eine, aber es ist ein relativ großer, das Establishment sozusagen, jüdische Abteilung bei der Labour Party. Und er hat gesagt, also was wir hatten ist, dass der institutionelle Missbrauch von dieser Disziplinareinheit hat dazu geführt, dass eine Art so Verschwörungstheorie-Denken bei vielen Mitgliedern war. Weil es gab tatsächlich eine Verschwörung gegen die. In der Wahl zum Vorsitzenden, und das ist alles in diesem Bericht, haben sich Tausende, Hunderttausende von Leuten haben sich der Labour Party angeschlossen, um Corbyn zu wählen. Ein Kandidat gegen die Kriege, gegen die Austerität. Und die haben im Grunde ein Großprogramm angelegt, so alles nur mit Computer, der irgendwie überall durchsuchen würde. Und man müsste nur einmal die Greens, also die grüne Partei bei uns, einmal so einen Retweet gegeben haben bei Twitter. Und da hast du so einen sofortigen Ausschluss bekommen. Da kommst nicht rein. Ne? Und das war natürlich, das haben wir empfunden als massiv unfair. Ne? Aber das, wenn du diese Dinge hast, dann führt es dazu natürlich, dass wenn die Vorwürfe von Antisemitismus kommen, dass es ein gewisser, was sie im Bericht nennen, Denialism gibt. Ne? Also eine Anti-Haltung, dass jeder Vorwurf gegen jemanden muss tatsächlich so, weil man so wenig Vertrauen hat in diese Disziplinarbehörde, dass jeder Vorwurf im Grunde nur aufgebauscht sei. Das ist nicht der Fall. Es gibt Antisemitismus überall in der Gesellschaft. Es gibt auch in der Labour Party. Du findest Leute, die von den Rothschilds, also diese jüdische Bankiersfamilie, das ist so 19. Jahrhundertschild.
Ich kann ja mal ein Beispiel nennen.
Bitte schön.
Und zwar Seite 223. Da geht's um, for example, on October 18th, 2015, Ian Austin, MP, emailed Ian McNichol regarding Len Jukes, who had joined the party 10 days earlier. Austin attached two emails from Jukes. Also, es gibt einen MP, der heißt Ian Austin, der hat eine E-Mail bekommen von einem Neumitglied, der war erst 10 Tage dabei und der heißt Jukes. Und Jukes schreibt an diesen Labour-MP, nothing but egoistics, Zionist twerps with a Rothschild hidden agenda. Bet you are all friends of Israel.
Genau.
Also,
das ist Antisemit. Der gehört nicht in der Labour Party. Ne? Punkt.
Dreimal
aus, ne?
Bingo. Zionist, ja, genau. Also, Rothschild, Freund von Israel.
Genau.
Das wurde so als E-Mail weitergeleitet. Stellte sich heraus, Jukes hatte das an verschiedenste Labour Party Mitglieder und MPs geschickt. Und der Kommentar von Austin war dann auch, kümmert euch mal bitte darum. Also es wurde direkt zu Legals, zu der Unit geschickt, die dafür verantwortlich war, GLU. Und dann kommt am Ende raus, ja, ist alles sehr abstoßend und wir müssen uns mal darum kümmern. Aber gekümmert wurde sich dann nicht darum.
Also ich habe eine viel härtere Geschichte, weil das ist jetzt aus der persönlichen Erfahrung, das kommt auch mehrmals in diesem Bericht vor. Wir hatten in unserem Auslandsverband, Labour International, das ist für alle Mitglieder, die im Ausland leben, einen Holocaust-Leugner. Ne? Das war nicht zuerst klar, da war in unserer Facebook-Gruppe, hat jemand gepostet etwas zu The Battle of Cable Street. The Battle of Cable Street ist in der Geschichte des britischen Antifaschismus so das Ereignis. Es war in den 30er Jahren, die British Union of Fascists, also unsere faschistische Partei, die haben sehr im Osten Londons organisiert. Damals wohnten sehr, sehr viele, das war der ärmere Teil von London, sehr viele jüdische Menschen haben da gelebt. Und die haben immer da agiert und agitiert und wollten immer so marschieren und so, um sozusagen, die hatten diese Idee, die könnten die Arbeiterklasse gegen die Juden, die auch die Arbeiterklasse waren, sozusagen drehen. Und die Polizei hat meistens diese Aufmärsche geschützt. Da kennt man irgendwie schon, ne? Die ganze, und das war jetzt deren Großaufgebot. Die wollten durch Cable Street, das war so im Herzen der jüdischen Viertel sozusagen, ein ganz großer Marsch machen mit all diesen Faschisten aus ganz England. dahin mit Oswald Mosley, dem faschistischen Führer, also das Schwarze Hemd, und diese ganze Scheiß, die man so kennt. Und es kam zusammen eine Riesenkoalition aus Sozialisten, aus Kommunisten, aus vielen von den Juden, die da lebten. Corbyns Eltern haben sich beim Battle of Cable Street kennengelernt. Das war so. Also, aber diese, und man hat in der, auch die Hafenarbeiter von den Londoner Hafen waren alle auch daran beteiligt. Also Gewerkschaftler, nicht die offizielle Labour-Partei, die gegen Krawallen jeder Art und es gibt so Probleme auf beiden Seiten waren, nicht die Londoner Polizei, die eine friedliche Demonstration schützen wollten, aber die Menschen sind zusammengekommen. Die haben diesen Aufmarsch verhindert und damit war der British Union of Fascists war erledigt. Die haben nie wieder aufgestanden und deswegen hatten wir keine Nazi-Partei in Großbritannien. Also es ist wirklich einer der stolzesten Momente. Also hat einer irgendwie
ist eine schöne Geschichte.
Ja, ja, und es war ein wunderbarer Zusammenkommen von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, um dieses zu verhindern. Faschismus ist kein Meinungsäußerung, Faschismus ist ein Verbrechen. Und dazu waren die gekommen und haben das verhindert. Die konnten nicht durchmarschieren. Und einer hat gepostet zum Jahrestag von Battle of Cable Street, bla bla bla. Und dann hat einer gesagt, so drunter geschrieben, ja, aber British Union und Fascist waren nicht alle schlimm. Oder so. Oswald Mosley, der Anführer. Also alle Menschen so, what the fuck? Also das ist, Alter, echt? Und dann, aber so, und dann guckt man nach und dann hat, man sieht seinen Namen bei Facebook und dann googelt man nach. Das war ein Mann, der lebt in Schweden. Und dann die Administratoren von der Gruppe haben so gegoogelt und es gab so Dinge von ihm im Internet, von wegen, eigentlich war Auschwitz ein Urlaubscamp und da gab es ein Schwimmbad da.
Ah, okay.
Und so Amazon-Rezensionen von Büchern, also eigentlich Holocaust, wirklich? Also ja, gab's aber man muss das so zwei. Ja, also das ist ein Arschloch ersten Grades, ne? Also das hat nichts mit links und rechts und Palästina, Israel. Das war ein waschechter Antisemit, die sagen wollte, Holocaust, das war alles nur eine Trainergeschichte von den Juden, weil da gibt's diese jüdische Verschwörung, damit sie an der Macht kommen. Das ganze Bullshit. Also wirklich ein sehr, also da wird man...
Ein sehr unangenehmer Typ Mensch, mit dem man ja, nicht in einer Gruppe sein möchte.
Bloß nicht in der Labour-Party. Sofort. Also hat zuerst so ein Einzelmitglied schon gemacht, aber dann, wir haben alle gesehen, also wir waren alle so, sorry, aber nein. Und wir waren, also die Linken, die Corbyn-Unterstützer, ne, haben sofort gesagt, okay, das geht gar nicht. Und dann die Administratoren der Facebook-Gruppe haben dann eine offizielle Beschwerde an diese Governance and Legal Unit, an diese Disziplinarbehörde, sofort gestellt. So, sorry, aber das geht nicht.
Ja, ne, schließt den mal aus.
Ausschließen, ja. Weil das war in dieser Zeit, wo wir alle suspendiert worden sind, allein weil du einmal die Grünen retweetet hast. Einer wurde suspendiert, weil er hat geschrieben, I fucking love the Foo Fighters. Es war so Abschluss, wo tausende Mitglieder von der Mitgliedschaft so einfach über Nacht ausgeschlossen worden sind.
Das findet man alles in diesem Bericht.
Ja, aber dann, meine Güte, wir haben einen Holocaust-Leugner unter uns. Das gehört sich gar nicht. Und wir schicken es dahin. Und es passiert nichts. Und dann haben wir so eine Frau, so Parteivorstand, die haben uns ein bisschen misstraut damals, weil wir waren alle so neu und sehr enthusiastisch und sehr links und so. Und die war immer bei unserem Vorstand immer so, wollte immer mit dabei sein. Und die war so im Parteivorstand auch so mit diesen ganzen Disziplinarverfahren, weil diese Behörde sollte das nur weiterleiten am Parteivorstand, die an ein separates Gremium, die für Parteiausschüsse verantwortlich war. Es war also sehr viel so legalistischer hin und her. Also an Sie, ne? Bitte, was passiert hier? Und immer noch nichts passiert. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und währenddessen, da kommt der Labour-Parteitag, ist fast ein Jahr danach. Und da wird so über Nacht ein israelischer jüdischer Professor schreibt einen Artikel, Moshe Machover, relativ bekannt. Also ich bin nicht seine politische Meinung, aber der hat geschrieben, Antizionismus ist nicht Antisemitismus. Ja, und das hat er so begründet. Okay. Großer Aufschrei, man darf das nicht. Er würde über Nacht suspendiert. Na? Ein israelischer Jude wird über Nacht aus der Labour Party suspendiert. Nein, das geht nicht. Am Ende, dann wollten sie ihm vorwerfen, weil eigentlich der Artikel gibt's nicht her. Um zu schreiben, Antizionismus ist nicht Antisemitismus. Also man kann darüber streiten, aber das ist nicht an sich eine antisemitische Haltung. Das muss man auch schreiben dürfen. Das ist Teil der politischen Debatte.
Ich würde es jetzt jedenfalls einem jüdischen Mitglied nicht. Also wenn er darüber reden will, ich würde mich da nicht in dieses Wespennetz setzen wollen.
Nein.
Aber also, ich würde es einem Juden, der darüber schreiben will, jetzt nicht verbieten. So.
Eben, eben. Und natürlich, ich meine, wer in Israel unterwegs war, der weiß, da hast du 5 Menschen, hast du mindestens 6 Meinungen. Also die Leute sind sehr streitbar. Aber mein Gott, also am Ende, die haben eben nicht wegen Antisemitismus, aber die haben, weil es in einer weil es in einem Blatt gedruckt worden ist, was die behauptet haben, das war irgendwie von einer kommunistischen Gruppierung, dessen Mitgliedschaft sich ausschließen würde mit Labour. Aber da habe ich gesagt,
also
ich bin kein
er wurde
Mitglieder.
Wegen Kommunismus ausgeschlossen.
Ja, aber der Aufschrei damals beim Labour Conference, guck mal, das, was sie hier schreiben, das ist alles Antisemitismus. Und dann über Nacht kommt dieses Ding und wir haben unter uns einen Holocaust-Leugner.
Seit einem Jahr.
Bei unserem Verband mittlerweile haben wir eine ganze Petition zusammen, na, über Facebook und E-Mail, und hunderte von Menschen haben unterschrieben. Schließ diesen Mensch aus. Und jedes Mal, und diese Frau vom Parteivorstand, die kommt immer so beschwichtigend zurück. Und wir sehen jetzt in diesem Bericht, die schreibt immer wieder, ja, was ist? Und der Typ, der dafür verantwortlich ist, gegen Antisemitismus zu handeln, also das ist wirklich seine direkte Verantwortung, er schreibt, ich habe das im Griff, habe schon alles vorgenommen, das ist in Arbeit. Und er hatte nichts gemacht. Das war gelogen.
Na, aber wenigstens kannst du beruhigt sein, dass deine Parteivorsitzende sich immer wieder gekümmert hat. Aber nicht wusste, was eigentlich ihre Sache ist.
Ja, aber, und dieser gleiche Mensch, der nichts vorgenommen haben, gegen einen Holocaust-Leugner, ja, das war der gleiche Typ, der bei dieser BBC-Panorama-Doku auftaucht, als Kronzeuge und sagt, Labour ist antisemitisch. Also, es ist für mich absolut klar, wenn dieser Typ, der direkt dafür verantwortlich war, der war Chef von diesen Einheiten, ne, innerhalb der Parteibehörde, Antisemitismus zu bekämpfen, der geschrieben hat, ja, ich habe das im Griff, habe schon gestartet, habe schon alles gemacht, und er hatte nichts gemacht, ja? Ob aus Faulheit oder, wie viele vermuten, eigentlich aus der Wille, möglichst viele Fälle schmorren zu lassen, nicht behandeln zu lassen, um später dann Corbyn vorzuwürfen, guck mal, er hat nichts gemacht. Dieser gleiche Typ ist es, der später bei dieser BBC-Panorama-Doku auftritt und sagt, Labour wäre institutionell antisemitisch. Das ist der Kronzeuge. Und das ist so zum Ankotzen, weil wenn wir reden von institutionellem Antisemitismus, ja, ich kenne den Mensch nicht, ich finde das einfach eine menschenverachtende Haltung, dass man eine Handlung unterlassen kann unter solchen Bedingungen. Aber das ist, ob er individuell antisemitisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber institutionelles Antisemitismus liegt hier auf jeden Fall vor, weil er hat die Pflicht, um unsere jüdische Brüder und Schwestern in der Partei, die jüdische Gemeinschaft insgesamt in Großbritannien, auch weltweit, er hat die Pflicht, gegen Antisemitismus vorzugehen. Das ist sein Job, der wird dafür bezahlt. Und er kriegt Beschwerden. Also es in diesem Bericht irgendwie 12 Beschwerden, also 12 Mal wird er kontaktiert. Ja? Und jedes Mal, ja, das kommt, das ist alles in Arbeit. Ja? Er schreibt zurück, er mag das und er hat nichts gemacht. Das ist mit Verlaub das Paradebeispiel von institutionellem Antisemitismus, weil es ist die Handlung, die man unterlassen hat. Das, wo man
natürlich, er weiß ja auch
müssen.
Warum.
Und dass ausgerechnet der dann auftritt als Kronzeuge bei BBC und sagt, Labour ist institutionell antisemitisch. Ja, Alter, und du warst es. Du warst es. Weil da war die Vorwurf, ja, also später kommt so, am Anfang, diese Behörde, die haben immer, so Lotto, das ist das Büro, Corbyns Büro, haben sie immer ausharren wollen, ihr habt euch hier nichts einzumischen, bla bla. Irgendwann mal, als plötzlich, 1,5, 2 Jahren oder so, als man merkt, also dass bald der Generalsekretär von Rex bald weg ist und vor allem immer diese Fragen kommen, hey, solltet ihr hier nicht was machen? Was ist eigentlich, wie viele Fälle habt ihr?
Die
er findet meine Zahlen aus der Luft.
Ja,
immer wieder.
Ne? Auch bewusst,
es ist, das ist so,
in einem
man möchte denken,
Paragraph
nur Inkompetenz.
Es, also,
aber
wir haben
das ist mittlerweile
Kisten
schwer
gejagt
zu glauben.
Und aber nebenbei
als er da merkt.
Also, sie haben sich irgendwelche Feinde ausgedacht, beziehungsweise haben irgendwie gedacht, Corbyn und die neuen Parteimitglieder sind der Feind und nebenbei blieben die echten Probleme einfach mal liegen.
Genau. Aber ja, genau. Und da waren tatsächlich solche heiß erfüllte Menschen und die gehören nicht in der Labour-Party. Aber dann musst du unbedingt was machen. Aber dafür jedes Mal die Presse wollte Korb verantwortlich machen. Als diese BBC-Doku rauskam, Riesenaufschrei. Als jedes Mal geleakt wurde, das sieht man im Bericht von Ian McNichol, also der Generalsekretär der Partei, da liegt so diese Dinge an die Presse. Also zum Beispiel ganz am Anfang, als es eigentlich kaum Antisemitismusfälle, ne, als man, weil wir, die Mitglieder, die immer wie bei diesen Wahlen zum Vorsitz ausgeschlossen worden sind, in so ein tausendfach, wo die überall auf Facebook so mit Crawler-Programme so durchgesucht haben, um nur irgendwie bloß ein falsches Wort zu finden, um Menschen so per Knopfdruck so tausendfach ausgeschlossen worden sind. Der hatte dann an der Presse dann durchgestochen, nee, aber guck mal, das ist nicht nur einfach nur für Lappalien oder dass sie ihn Grüne unterstützen, das sind Antisemiten. Und er hatte natürlich so zwei, drei Paradebeispiele rausgeholt, die aber überhaupt nicht die Masse
oder die Leute,
wiedergab.
Die ihn unterstützen,
es war einfach eine völlige Verzerrung der Wahrheit. Also wenn das durchgestochen wird an die Presse, dann riesen Aufschrei. Guck mal, Corbyn ist antisemitisch. Oder die Labour-Mitglieder, die neuen, ja, sind antisemitisch. Aber jetzt kommt ein Bericht mit Beweismaterial bis zum geht nicht mehr. 860 Seiten lang. Und was bekommen wir in der britischen Presse? Mucksmäuschenstill. Ne? Alle diese Journalisten, die sich so echauffiert haben, wie schrecklich es sei, dass Antisemitismus, so eine Plage von Antisemitismus unterwegs sei in der Labour Party, was nie statistisch belegbar war, plötzlich, wo die sehen, tatsächlich die Leute, die Vorwürfe erhoben haben, eigentlich selbst das Problem maßgeblich mit verursacht, weil die nicht gehandelt
haben.
Die berichten nicht mal drüber. Also diese fingierte Sorge um jüdische Mitbürgerinnen war Bullshit. Es ging ihnen Scheiß drum. Es ging ihnen nur um die Angriffe gegen Corbyn. Und das ist auch meiner Meinung nach von der Presse institutionell antisemitisch. Weil wenn du es ernst meinst, dann musst du es eben ernst meinen. Weil hier haben wir es erlaubt, weil durch das fehlende Handeln, ne, das hat sich auch verbreitet. Also wir müssen das unterbinden. Es ist nicht eine Option. Es ist nicht, ja, könnte ich machen oder nicht. Da muss man handeln. Die Menschen, die es behandeln, die handeln sollten, haben nicht gehandelt. Ja? Und sogar Vorwürfe gegen andere montiert. Die haben es instrumentalisiert. Und diese Instrumentalisierung, ja, die Bekämpfung des Antisemitismus als politischem Fußball zu sehen und nicht als eine Aufgabe, die ernsthaft betrieben werden soll, das ist wieder institutionelles Antisemitismus. Das heißt nicht, dass der Mensch an sich vielleicht antisemitisch eingestellt sei. Aber es ist
Aber er nutzt das auf alle Fälle für seine Zwecke aus und tut nichts
genau
dagegen.
Und damit erlaubt es natürlich, dass das Antisemitismus sich verbreitet. Und das ist
und dass es sich festsetzt.
Genau. Und das ist, finde ich, ein so zynisches Verbrechen. Also dann geht es darum, okay, was war die Motivation? Also entweder war er völlig inkompetent. Also die Menschen, die es geschafft haben, Tausende von Neumitgliedern über Nacht auszuschließen, waren nicht in der Lage, einzelne Fälle von Holocaust-Leugner, wo es wirklich, wirklich, da brauchst du wirklich nicht sehr politisch gebildet zu sein, zu sehen, dass das ein Problem ist, nicht auszuschließen. Vielleicht könnte es sein, es ist Inkompetenz. Oder, und das ist die bösere Vermutung, da gibt es keine Belege für, nur indirekt in dem Bericht, dass im Grunde man versuchte, aktiv möglichst viele echte Antisemitismusfälle aufzubewahren, weil man später an die Presse selbst gegangen ist und hat behauptet, guck mal, Corbyn macht nicht gegen Antisemitismus. Und da ist ein Fall, der war der berühmte Fall vom früher Londoner Bürgermeister Ken Livingstone, ne? Die im späten Alter sich zu wirklich hinrissigen Äußerungen sich hat verleiten lassen. Also der er hat so behauptet, Zionisten haben Hitler unterstützt oder Hitler hat Zionisten unterstützt. Also da soll es ein Buch geben, was, ich bin kein Historiker, was behauptet und mittlerweile sehr stark angezweifelt worden sind, dass manche Zionisten und Hitler, also die waren sich alle einig, dass alle Juden nach Palästina sollen, damals in den 30er Jahren. Das ist aber natürlich völlig eine derart Beleidigung. Natürlich, also das Recht auf Selbstbestimmung für jüdische Menschen, dass sie ihr eigenes Land wollen, weil ne, man hat auch gesehen in Europa, man kann nicht auf die möglichen Instanzen der Staaten da sich vertrauen. Also
ja, das impliziert ja auch unter anderem, dass Zionisten damit einverstanden waren, den Holocaust zu machen, ja, damit du die Leute dazu zwingst.
Genau, also die,
das ist doch totaler
Hirnwurst. Ja, es ist scheiße und Ken Livingstone war wirklich scheiße. Nur, wir hatten damals, also das ganze Prozess, ne, sofort kommt suspendiert von der Partei und dann sollte dieses Verfahren kommen. Es kommt von dieser Disziplinareinheit, GLU, Governance Legal Unit, dann kommt es zum Parteivorstand, da gibt es dann ein Untergremium und dann geht es zum National Constitutional Committee, zum anderen Gremium und es ist dann fast wie ein Gerichtsprozess, wo dann geführt wird. Am Ende wurde ausgeschlossen wegen parteischädiges Verhalten. Ne, also das... angeblich konnten sie nicht nachweisen, dass das direkt antisemitisch sei oder so. Aber parteischädigendes Verhalten, da kriegst du jeder. Also jeder, der irgendwie was Blödes gesagt hat, sozusagen. Aber anstatt, dass er dafür dann ausgeschlossen wird, hat diese National Constitutional Committee, also die, bei diesem Prozess, hat gesagt, Suspendierung 2 Jahre. Und alle waren so, echt? Also, weil es war mittlerweile auch klar, Corbyn wollte auch, dass, sorry, Ken, ne? Der war früher mal von links, aber... Danke, aber nein, danke, können wir echt nicht gebrauchen. Und der Idiot, dann geht noch raus und dann wiederholt die gleichen Sätze sozusagen vor der Presse. Ne?
Ja, aber dieses National...
Ja.
Dieses,
aber warum NCC hat er nur dieses...
NCC?
NCC, das ist ein National... Das ist dieses Disziplinarinstanz. Aber was drin ist in diesem Bericht, ist, dass Tom Watson, der Vizeanführer von Labour, der Rechtswahl, der Erzfeind.
Den sie 2017 unbedingt in seinem Wahlkreis halten wollten, genau, und ihm nochmal extra Geld zugeschanzt haben.
Sein Projekt hieß Projekt Anaconda. Man wollte im Grunde das Corbynismus strangulieren mit dem Anaconda. Ne? Also langsam. Das in diesem Dings, in diesem Bericht steht drin, nee, Tom Watson hat dafür gesorgt, dass seine Leute als Schoffen sozusagen in diesem NCC, dass sie diese Entscheidung fällen und dass Ken damit ein weicheres Urteil bekommt. Ne? Ken Livingstone war kein politischer Alliierter von Tom Watson. Im Gegenteil, Ken Livingstone war so beliebt in London, hat unabhängig gegen Labour die Bürgermeisterschaft gewonnen, gegen Labour in den Tony Blair-Jahren in London, um Londoner Bürgermeister zu werden. Durchaus links, ne, aber mittlerweile durch diese Äußerung überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Dass Tom Watson sich für Ken Livingstone einsetzt, ist nicht aus politischen Liebe. Im Gegenteil.
Sondern um Corbyn wieder zu schaden.
Es kann
und
nur
der
sein.
Linken in
ja,
der Labour-Party.
Aber also, Tom Watson hat dafür gesorgt, dass Ken Livingstone ein weicheres Urteil bekommt. Und dann sofort kommt, okay, also Ken Livingstone kommt aus dem Gerichtssaal sozusagen, wiederholt diese Scheißäußerung, ja, und dann alle sagen, okay, ich glaube, auch vom Corbyns Büro, ja, also suspendieren nochmal. Ja, wir machen es. Und haben es nicht gemacht. Die sagen jedes Mal, ja, wir sind dran. Und die haben 2 Jahre widersprochen lassen. Und mittlerweile natürlich sehr viele Menschen aus der jüdischen Gemeinschaft so, was zum Teufel?
Was geht bei euch ab?
Na? Und die kommen natürlich zum Schluss, das ist institutionelles Antisemitismus. Und jedes Mal wird Corbyn durch den Kakao persönlich dafür gezogen, ne? Wo man sieht, das war aktiv gewollt von diesen Menschen. Also das ist ein derart deprimierende Lektüre, dass wie wenige Menschen, also aber natürlich mit der aktiven Mittäterschaft von so vielen Menschen aus der Presse, haben sie eine völlig verdrehte Narrative etablieren können. Aber mit Format. Und es geht um aktive Desinformation. Also man verbreitet Lügen, man versucht alles, um den falschen Eindruck entstehen zu lassen. Wo, ehrlich gesagt, also Tom Watson hat durchaus sehr rassistische Wahlzettel in seiner Vergangenheit also gedrückt. Ne? Also wir sind gegen, also wir wollen unsere Nachbarschaft für uns, nicht für die, so zu erhalten und so. Corbyn war einer der wenigen von dem führenden Labour-Politiker, der immer wirklich so vom Herz auf Antirassist war. Und er würde einfach verschmäht, wie sagt man. Also das ist, und das hat geklappt. Und jetzt kommt alles raus. Es ist ein bisschen wie nach dem Irakkrieg. Wir wissen auch damals, das ist alles Lüge. Nur die anderen, die diese Lüge glauben wollten, die nehmen gerne die Lüge. Ich glaube, die wüssten auch, dass das eine Lüge war. Aber die haben es wiedergegeben. Und nachher kommt alles raus und wie, ach, historisch stellt sich raus, ja, Irak hatte keine Massenvernichtungswaffen und war nicht mit Osama Bin Laden zusammen und. Alle diese Lügen, die man erzählt hat. Und es ist zu spät. Es ist ein bisschen wie, gibt es einen Witz bei Medizinen, der Chirurg kann alles, aber weiß nichts, der Diagnostiker, der weiß alles, aber kann nichts. Und der Pathologe, der weiß alles und kann alles, aber ist zu spät. Und im Grunde jetzt, wir wissen alles, aber es ist zu spät. Und die Presse berichtet darüber nicht, weil die eigene Komplizenschaft in der Erstellung eine massive Verschmähung wird damit bloßgestellt.
Ja, das Problem ist auch diese unglaubliche Nähe zwischen den Mitarbeitern der Labour-Parteizentrale und der Presse auch. Also diese Symbiose zwischen den beiden ist auch schlimm.
Viele davon sind viele davon sind spät, als es klar war, was weg war. Und als neue Sekretärin, Generalsekretärin von der Partei reinkam, die waren abgesprungen. Also sie haben zuerst sich alle krank erklärt, möglichst viel Geld dann reingenommen und waren alle abgesprungen. Die waren fast alle zur Anti-Brexit-Kampagne gegangen. Die Anti-Brexit-Kampagne, und da waren sehr viele gutgläubige Menschen, die dabei waren. Aber die hatte immer die Ausrichtung, Corbyn ist schuld. Mein Gott, also Brexit war ein Tory-Projekt, von den Tories gewollt, von der Tory-Regierung angebracht, Tory-Abstimmung, und die Tories wollen durchführen, Corbyn. Also und man sieht diese absolute...
Corbyn hat beantwortet, genau. Deswegen ist Anti-Brexit gescheitert. Nee, Steve, ich hab dich schon ein wenig überzogen,
ja.
Aber wir müssen noch ein bisschen zum Ende kommen. Also es ging ja heute hauptsächlich darum zu klären, was ist denn überhaupt Labour Leaks? Und Labour Leaks, das ist dieses Dossier tatsächlich, wie die Labour Party gearbeitet hat von 2014 bis 2019 und wie sie vor allem mit den Vorwürfen von Antisemitismus, Rassismus, auch Sexismus umgegangen ist. Und damit ist sie praktisch nicht umgegangen, weil sie hauptsächlich in der Parteizentrale mit sich selbst zu tun hatte, weil die Bürokratie den gewählten Vorsitzenden unbedingt wieder loswerden wollte. Und jetzt meine Frage, was sind denn die Konsequenzen daraus? Weil das Papier wurde geleakt. Also es gab einen Whistleblower, der hat es öffentlich gemacht. Es war aber nicht geplant, dass es öffentlich wird.
Also Keir Starmer in der Wahlkampagne hat gesagt, ja, Whistleblower müssen wir sehr ernst nehmen. Der meinte damit zum Beispiel, dieser Typ, der bei BBC Panorama aufgetreten war, um zu sagen, dass Corbyn Antisemit ist. Also mittlerweile die Schlagzeile, also die größte antisemitische Gefahr seit dem Zweiten Weltkrieg.
Corbyn.
Also das, ja, also entbehrt jegliche Grundlage, wo es wirklich Antisemitismus gibt. Also das ist, ne? Also, aber jetzt, in diesem Fall, plötzlich haben wir einen anderen Whistleblower, ne, der dieses Report geleakt hat, und plötzlich diese Freundlichkeit Whistleblower gegenüber ist völlig verschwunden. Ja, also ein massiver Ausschrei unter den Mitgliedern. Ja, weil wir haben alle so viel Zeit und Energie hergegeben, dass Labour gewinnt, dass unsere eigene Personal, dessen Lohn von uns bezahlt wird, aus unseren Mitgliedschaftsgebühren, ne, dass sie so aktiv gegen uns gearbeitet haben, damit Labour verliert, ist wirklich atemberaubend. Aber was hat er kundgegeben? Er sagte, okay, erstmal müssen wir Untersuchungen haben, wie das überhaupt an die Öffentlichkeit gelingen konnte.
Also wir gucken mal, wer der Whistleblower ist, und dann werfen wir ihn in den Tower von London.
Genau. Also zweitens sollen wir den Inhalt untersuchen. Ja, aber mein Gott, es ist schon untersucht. Du hast 860 Seiten von Labour eigenem
Inhalt
Personal.
Der kann nicht stimmen, Steve.
Aber Beweislage, so E-Mails, WhatsApps, also das ist primär falsche Beweislage. Also das ist, das Beweismaterial ist schon da, aber die wollen im Grunde jetzt die Untersuchung untersuchen. Und drittens dann, ich weiß nicht, was war das dritte Ding? Habe ich jetzt vergessen. Aber das ist so der Punkt.
Sie wollen herausfinden, wo das Geld herkam. Also sie behaupten ja, das ist irgendwie inappropriate used party finance. Also
ach ja, warum überhaupt so ein Bericht in Auftrag gegeben worden?
Zu teuer. Warum überhaupt?
Ja, aber ich meine, wir entdecken, dass die Parteipersonal gegen die Partei aktiv gearbeitet hat und gegen Antisemitismus nicht bekämpft hat. Aber weil die von rechts sind, da sollen die haben einen Freibrief und wir sollen immer verteufelt werden.
Ich kann noch ein Statement von Gideon Falter hier einwerfen. Der ist irgendwie Chief Executive vom Campaign Against Antisemitism. Und der behauptet, ja, in den sterbenden Tagen von Jeremy Corbyns Parteivorsitz hat er das in Auftrag gegeben als Last-Ditch-Effort, um die Partei zu diskreditieren und sich selbst reinzuwaschen und die Schuld für Antisemitismus in der Partei anderen in die Schuhe zu schieben. Also, was ist denn da los?
Also, man kann nur sagen, also Kampagne gegen Antisemitismus, also eine Kampagne gegen Antisemitismus, die nur bei Labour nach Antisemitismus suchen will, ist komisch. Ne? Weil es gibt Antisemitismus überall in der Gesellschaft. Ne? Natürlich gehört es nicht bei Labour, aber das ist so politisiert worden und so ein Instrument des Corbyn-Bashings missbraucht worden. Das ist leider der echte Kampf gegen Antisemitismus. Wo, mein Gott, also jüdische Menschen werden erschossen. Wir haben die Angriffe in einer Halle in Pittsburgh und so. Also es ist kein Spaß hier, Leute. Ne? Also wir haben hier ein extrem ausführliches Bericht mit extrem viel Information. Das würde als Beweislage für diese Equalities and Human Rights Commission eigentlich zusammengestellt. Es gehört davor, ne? Das ist Beweismaterial.
Die Labour-Anwälte haben schon gesagt, sie werden es da nicht einbringen.
Genau, aber warum nicht? Weil wenn du es ernst meinst gegen Antisemitismus, musst du alle Antisemitismus bekämpfen. Ich will nicht verleugnen, es gibt zum Beispiel unter manchen, die für die Rechte von Palästinenser tätig werden, gibt es manche, die dann anfangen von den Juden oder die jüdische Macht zu sprechen. Also Antisemitismus gehört überhaupt nicht in der Labour-Partei und eigentlich überhaupt gar nicht in der Gesellschaft. Das müssen wir bekämpfen. Gleichzeitig für die Rechte von Palästinenser zu kämpfen, ist es ein durchaus legitimes politisches Ziel. Das muss erlaubt sein. Also eine Befreiung mit illegaler Besatzung und so. Natürlich muss man auch darüber sprechen können. Aber wenn du es ernst meinst gegen Antisemitismus, gehört alles auf den Tisch. Du kannst nicht Beweismittel nach Gusto aussuchen für deine politischen Zwecke, um deine politischen Feinde. Das ist wieder institutionelles Antisemitismus. Man missbraucht es wieder als politischer Fußball. Und deswegen ist es so enttäuschend. Also meiner Meinung nach, es haben jetzt Unabhängige dieses Bericht an den Equalities and Human Rights Commission geschickt. Viele haben gesagt, die sind auch kein Good Faith Actor. Also die arbeiten auch nicht im guten Glauben. Die wollen sich auch in sozusagen einer Art Hexenjagd so sich beteiligen, nur als politische Fußball gegenkommen. Ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist, weil überall, wo Antisemitismus unterwegs ist, muss man es bekämpfen, links oder rechts und auch in allen Flügeln der Labour-Partei. Und irgendwie behaupten zu wollen, das ist nur bei denen, ist Bullshit, das ist Quatsch. Aber da ist die völlige Transparenz vonnöten. Und wie wir nach vorne schauen, auch in Labour, man sieht, dass Transparenz und Rechenschaft, also damit die Bürokratie nicht so insgeheim gegen die Demokratie agieren kann, da müssen wir solche Transparenz, solche Whistleblower-Regelungen auch viel, viel stärker verankern, ne? Damit wir nicht im Grunde unsere eigenen Leute, die eigentlich uns dienen sollen, nicht haben, dass sie so massiv gegen uns bewirken. Also was es gemacht hätte, wenn Corbyn 2017 gewonnen hätte? Na, also wir hatten einen sehr soften Brexit gehabt. Wir haben vor allem eine westliche Demokratie, die wirklich sehr stark vor einer Wende steht. Na, ob es gegen die Klimakatastrophe, gegen die Spirale der Ungleichheit, gegen dem massiven Wachstum an Hass und Faschismus. Ne? Bernie Sanders hätte viel bessere Chancen in den Vereinigten Staaten. Also es kann wirklich sein, das ist Butterfly-Effekt, dass diese wenigen Menschen mit ihren so widerwärtigen Kampagne den Niedergang der Menschheit mitverantworten.
Also jetzt unterstellt sie ihnen aber eine sehr große Macht.
Nein, aber das ist die haben nur im Kleinen agiert. Also, weil es kommen manchmal diese Verschwörungstheorien, ja, die CIA und bla oder Mossad. Das grenzt auch natürlich am Antisemitismus. Israel wünscht das sich nicht. Also am Ende stellt sich raus, es reichte nur die Labour-Bürokraten. Das stellt auch eine Frage für Labour, weil ich meine, man möchte an die Macht kommen in den Staat, um den Staat massiv zu verändern. Aber wenn schon eigentlich ein paar Bürokraten in der Labour-Partei so die Partei so massiv schädigen können, was könnte ein Geheimdienst, wenn er wirklich aktiv
wäre? Na, die Frage ist ja auch, wie will so eine Partei die Gesellschaft positiv verändern, wenn sie es nicht mal schafft, sich selbst positiv zu verändern?
Genau.
Und um Verschwörungstheorien so generell mal einen Riegel vorzuschieben, du musst dich nicht großartig in konspirativen Gruppen über das Ganze, über die ganze Welt in Netzen verschwören. Das reicht ein Haufen frustrierter Bürokraten in einer Parteizentrale. Und ich stelle mir vor, die Labour-Parteizentrale ist ein Hort des Bösen. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt gewesen.
Ja, aber ich glaube, eins ist sehr wichtig. Also für die Menschen, die wirklich Karriere in der Politik machen, um Karriere zu haben, ne, die haben sich ausgesucht, vielleicht Bankenwesen, vielleicht Immobilien, oh, Politik auch interessant. Also die keine ideologische Gespür, die nicht reingehen, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen, sondern weil die ein bisschen Profilierungsdrang und Geltungssucht und so weiter und fühlen sich wichtig. Die kommen sehr viel aus der Studentenpolitik. Das waren auch alle von Labour Students, die ein sehr rechter Verband sozusagen bei uns ist. Für die Verlust einer Wahl ist scheißegal. Ja, da gibt's Wahlen, man verliert manche, man verliert, verliert andere. Das ist wirklich scheißegal. Die Verlust der Partei an eine Mitgliedschaft, die sie demokratisch abwählt, das ist existenzgefährdend, weil dann verlieren sie ihre Jobs. Und die werden alles unternehmen, das sehen wir auch bei den Demokraten, bei den DNC, mit Bernie Sanders und so, die werden alles unternehmen, jeden schmutzigen Trick, um das zu verhindern. Eine Wahl zu verlieren, ja, scheiß drauf. Eigentlich, die haben gehofft, die haben gebeten dafür, dass Corbyn verliert in 2017. Als nach 2017, am Tag nach der Wahl, als klar war, Corbyn hat massiv zugelegt, da schreibt einer, the people have spoken, bastards. Das Volk hat gesprochen, Arschlöcher. Die waren so enttäuscht, dass Labour so gut abgeschnitten hat. Aber für die ist das Wahlergebnis egal. Für die ist die Kontrolle, die bürokratische Beherrschung der Partei, die Unterbindung der Demokratie ist von existenzieller Wichtigkeit, weil die haben alle Hypotheken und so, die müssen das Einfamilienhaus abbezahlen in plus im Vorort oder so. Und das ist viel, viel wichtiger. Und ich glaube, wir müssen mittlerweile viel radikalere Vorschläge bringen, was eine politische Partei ist, was die politische Vertretung ist, als das, was wir bisher haben. Weil das ist nicht das Problem, dass es einzelne böse Menschen gab. Na? Es ist nicht wie Rassismus. Es ist ein institutionelles, strukturelles Problem.
Ja, das, nee, dann hast du mich falsch verstanden. Das Problem ist dann natürlich, wenn einzelne böse Menschen so massiv in einer Machtposition sind, dann wird das schon zum Problem.
Ja, aber die kommen nur in diese Position, weil die böse sind, ne? Die Institutionen
so eine Arbeit zu machen an sich böse. Ist ja auch nicht böse. Das Problem ist, wenn du deinen Posten und deine eigenen Ansichten wichtiger hältst als die Entscheidung von 60% der Mitgliedschaft.
Natürlich, aber das ist verdammt einfach für uns zu sagen, ja, die hätten die Partei einfach hergeben sollen. Ja, Corbyn hat gewonnen, sportsmanlike. Fair dues, ja, du gewinnst.
Corbyn hat so gehandelt, um ehrlich zu sein. Er hat sie nicht rausgeworfen. Und ehrlich zu sein, war das ein dummer, dummer Fehler. Man sollte dann auch die Parteizentrale säubern.
Hallo, Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken, ich hoffe, Sie
falls ihr uns zuhört.
Wie heißt nochmal der Generalsekretär? Ja, könnt ihr mal ein bisschen nachlesen.
Ja, den ihr nicht hättet anstellen sollen.
Genau, aber das ist auch eine Struktur, also wenn Leute Politik als Beruf machen, und es geht auf diese Roger Michel, Max Weber dann zurück, Politik als Beruf, diese Institutionalisierung, also wenn ich einen Job habe und ich habe wirklich eine Hypothek und ich bezahle mein Darlehen für mein Haus ab mit meinem Job in der Parteizentrale und plötzlich kommt ein Jeremy Corbyn mit 400.000 neuen Mitglieder, die alle einen total anderen, also ich weiß, meine Existenz steht aufs Spiel. Scheiß drauf, ob Labour eine Wahl gewinnt. Ich muss diesen Alten weg haben. Das ist eine, in der Logik des Systems mit angestellten Parteibürokraten. Also, wir haben nicht direkt den Alternativvorschlag, wie man das machen kann. Aber die Idee, dass alle plötzlich sehr fair spielen und, ja, ich verlasse lieber meinen Job und gehe woanders suchen. Das ist, also man erwartet eine extrem hohe moralische Einstellung, die mittlerweile, also in einer Welt, wo es immer um Hauen und Stecken geht, das ist sehr idealistisch und es sind nicht idealistische Menschen auf solchen Posten, weil du kommst nicht auf solchen Posten, wenn du ein Idealist bist.
Ja, natürlich ist es sehr idealistisch, Aber wie gesagt, ich hätte die Leute auch rausgeschmissen anstelle von Corbyn. Also so idealistisch bin ich dann nicht.
Ja, aber ich meine, die Überlegung war natürlich da. Die haben sofort Gewerkschaft. Ah, Corbyn will die Arbeiter verfolgen.
Ja, ja, die bürokratischen Arbeiter, die ihn ja, und der Partei das Leben zur Hölle gemacht haben.
Und Corbyn hatte nicht die Mehrheit. Für die ersten zwei Jahre hatte Corbyn nicht die Mehrheit im Parteivorstand, weil die Vorstandsmitglieder werden nicht so direkt von der Mitgliedschaft bestimmt, sondern gibt es von der Gewerkschaft und der Gruppierung da und dann kommt so eine Faust im Europaparlament. Und
das wäre zum Beispiel, Beispiel eine Verbesserungsidee, dass das nicht mehr so läuft, sondern dass der neue Parteivorsitzende, der direkt von den Mitgliedern gewählt wird, vielleicht mehr Macht bekommt oder dass generell alle gleichzeitig gewählt werden, auch von der Basis.
Mehr Direktdemokratie, Abberufung, völlige Transparenz, ja. Alle so interne Dokumente, also möglichst viel müssen selbstverständlich, es müssen so Freedom of Information, so ein Informationsfreiheitsgesetz auch für parteiinterne Dinge. Ja. Also es gibt schon Instrumente gegen die Bürokratisierung, aber wir müssen sie jetzt wirklich stark voranbringen.
Ja. Also ich würde auch sagen, wir müssen langsam Schluss machen. Ich habe sonst die Angst, dass wir hier 4 Stunden sitzen.
Sorry, ich habe mich aufgeregt. Ich dachte,
nein, das ist ja richtig.
Wie kann ich eine halbe Stunde drüber reden? Ich will dich von deiner Familie
aber nicht fernhalten, Steve.
Das ist lieb. Danke,
es ist so lieb, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Und es tut mir leid, dass ich hin und wieder hier rumgeblättert habe, aber ich habe immer versucht, die richtige Stelle in diesem Bericht zu finden. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ist ein ganz wichtiges Thema und das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren, weil ich habe so das Gefühl, interessiert sich keiner dafür, vor allem in Deutschland nicht, ist klar, wir haben Corona, aber es ist ein unglaublich wichtiges Thema, was Parteipolitik angeht und was das Verhalten von Parteien so generell intern angeht und wie sie dann mit Mitgliedern und Wählern umgehen und über sie reden, wenn keiner zuhört.
Ja.
Das ist gruselig.
Gruselig.
Und deswegen herzlichen Dank dafür und ich hoffe, du kommst wieder.
Du, danke fürs Interesse. Es ist nett, dass endlich mal, ich habe bisher, glaube ich, nichts. Nachdenkseiten hat einen Artikel dazu gebracht. Es hatte leider einige Sachfehler drin. Jens Berger, ich kläre dich gerne auf, ruf mich an.
Deswegen habe ich dich ja gefragt, dass wir darüber reden, damit du mich verbessern kannst, falls ich
will. Ja, aber sonst in der deutschen Presse, die alle so gerne gedruckt haben, Corbyn, Antisemitismus, Corbyn. Nix.
Das letzte Mal gab es einen positiven Bericht darüber, dass Keir Starmer Vorsitzender geworden ist. Vom Spiegel. Haben sie sich alle sehr gefreut. Ein Top-Mann.
Boah. Ich kann, also der redet die ganze Zeit, ich meine, die britische Regierung hat die Kapazitäten der Krankenhäuser massiv reduziert, die Zahl der Krankenschwestern und Krankenpfleger massiv reduziert, die Bezahlung der Krankenschwestern und Krankenpfleger massiv reduziert und. Die hatten 5 Wochen, wo die agieren konnten, nichts gemacht. Jetzt werden wir vermutlich mitunter die höchste Sterberate in Großbritannien haben, in Europa, wenn nicht weltweit. Alles wegen Boris Johnson, weil eigentlich, ja, aber die Wirtschaft zu unterbrechen, das geht doch gar nicht. Ja, das ist ein offenes Tor. Und wovon redet Keir Starmer die ganze Zeit? Ja, wie ist die Exit-Strategie? Und mir Verlaub, Keir, wir sind alle keine Virologen, wir wissen nicht, was passieren wird. Also kannst du nicht einmal diese Regierung für schlimme Verfehlungen gegen die eigene Bevölkerung, worunter in Großbritannien wirklich 10.000 Menschen sterben werden, wo die Krankenpfleger täglich zur Arbeit gehen, ohne die richtige Schutzkleidung. Es geht geradeaus in Großbritannien. Die versuchen so einmal Dinge mehrmals zu verwenden. Du kriegst am wahrscheinlichsten Corona von deiner eigenen Krankenschwester.
Weinende Krankenschwestern, die nehmen sich selber auf und berichten darüber, wie aktuell die Lage ist. Also das ist ganz schlimm.
Genau, es gibt so viel, was man als Oppositionsführer machen könnte in Großbritannien. Und vor allem, das ist eine Klassengeschichte. Ne? Wer stirbt am meisten? Arme Menschen. Wer arbeitet am meisten? Arme Menschen. Und ja, und wenn du reich und zu Hause bist, alles kein Problem. Aber davon redet Keir überhaupt nicht. Nee. Der redet nur von Exit-Strategie.
Sein Problem ist die Wirtschaft.
Verzweifeln.
Die Wirtschaft muss jetzt gerettet werden, nicht Menschen. Danke, Steve. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauer?
Ja, wenn du bisher noch nicht Hauptzehn.fm gehört hast mit meinen schönen Akzent, aber auch die wunderbare Ines Schwertner, die ein viel besseres Hochdeutsch kann als ich, da komm mal rüber, Hauptzehn.fm, wir sind da überall zu abonnieren, wo Podcasts zu abonnieren sind.
Also falls ihr es noch nicht abonniert habt, dann schäm.
Genau.
Mach das sofort. Genau. Herzlichen Dank, Steve. Wir hören uns.
Alles klar. Bis bald. Jenny, bis bald. Tschüss.